Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Da ist das Digitalmagazin am 11. Dezember, 7:30 Uhr, werden wir ganz feierlich. Das ganze Digitalteam ist mit Frack und den polierten Schuhen vor Ort. Und das Orchester ist parat und setzt an zu Tusch und Fanfare.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Denn jetzt geht sie los, die grosse Gala. Wir zelebrieren sie nämlich wieder, die epochale, die traditionsreiche, die gigantomanische Top- und Flop-Sendung am Ende des Jahres. Wir küren die besten Gadgets und die gelungensten Softwareprogramme. Wir loben Webdienst und digitale Inhalte und wir bestimmen die Auf- und Absteiger vom Jahr 2012. Und dafür haben wir sie alle aufgeboten, den Kevin, den Mege, aber auch den Markus Leng und den Andi Heer. Und mein Name ist Matthias Schüssler. Wenn ihr Reaktionen live in die epochale, elefantöse Sendung habt, dann schickt ihr mir die per Tweet unter dem Gartenhag-Tag Stadtfilter ins Studio. Und im Podcast geht es jetzt los, da hört ihr die ganze Sause in voller Länge und ungeschnitten. Also, wir sind hier versammelt in einer grossen Runde für die Aufzeichnung vom Jahresrückblick 2012. Ich glaube, heute muss mal der Kevin nicht anfangen. Weil wir haben es immer alphabetisch gemacht. Wir haben einen neuen Gast, den Andi. Aha. A wie Andi Heer. Er fängt an, dann haben wir den Markus Leng. Den kennt ihr auch, wenn ihr letztes Jahr vor allem zugelassen habt, das Digitalmagazin. Kevin ist da, der Mege und ich. Und wir fangen an mit dem Thema Gadget Top, glaube ich. Andi, was ist dein Top-Gadget vom Jahr?
Mein Top-Gadget vom Jahr, und vielleicht sprenge ich jetzt da die Kategorie gerade, ist ein Gerät, das ich selber nicht habe. Und ich habe gefunden, das Gadget von diesem Jahr ist das Galaxy S3. Weil ich glaube, das ist der lebendige Beweis, dass es auch andere gute Smartphones neben dem iPhone gibt.
Ich nehme an, da will jetzt niemand widersprechen, oder?
Also ich habe es selber... Ah doch, nein, mal habe ich es in der Hand gehabt. Ich glaube, meine Schwester hat eins. Mal. Ja, also schnell, also ja, auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Sehr cooles Device.
Also, noch keine Kontroverse, dann wie geht es alphabetisch weiter?
Ich habe eben kein Gadget.
Ah, du hast kein Gadget?
Nein, ich habe kein Gadget. Ich bin technisch so voll auf dem Stand und ich mega happy bin.
Du hast alle Geräte, die du dir jemals würdest wünschen.
Habe ich? Hast du alles? Schon? Ich finde immer wieder Sachen, die noch lustig wären. Und dann überlege ich mir, für was würde ich es brauchen. Und dann
zum Beispiel so Leucht, wie heisst die? So LED-Bieren. So von Philips.
Ja, die zum Beispiel. Super.
Möchte ich auch.
Ich nicht.
Also das sind die, wo man die Farben über die iPhone-App einschalten kann. Das wäre zum Beispiel genau. Wieso nimmst du nicht das?
Ja, nimm doch das. Ich habe das nicht.
Ich nehme das. Das ist ein super Gadget, das habe ich mir immer gewünscht. Und ich bin mega happy mit dem.
Also gut. Mega?
Ja, mir liegt es vor mir. Das seht ihr jetzt hier nicht. Aber es ist mein Nexus 7 eigentlich. Also einfach wegen dem, weil ich da am meisten Zeit damit verbringe von all diesen Sachen, die ich jetzt schon gekauft habe.
Also dein Android-Tablet da.
Genau. Also ich finde wirklich die Grösse finde ich super, das Gewicht ist super für unterwegs. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal geschwärmt im Digital, von dem her. Und ich glaube, nicht alles wiederholen.
Du musst jetzt nicht mehr schwärmen, ja. Oder Nein, aber ich hätte mir das auch überlegt, aber habe gefunden, du machst das wahrscheinlich, dann muss ich etwas anderes nehmen. Und ich habe dann bei meinem Top-Gadget mich für eine Kamera entschieden, die hat einen wahnsinnig klingenden Namen, sie heisst nämlich WB850F und kommt von Samsung. Es ist eine Kompaktkamera und sie hat eben das, was ich finde, Kameras können heute eigentlich nicht mehr sein, ohne sie hat Wi-Fi, also WLAN, und sie hat GPS eingebaut und man kann direkt ab dieser Kamera Bildchen posten. Und sie hat trotzdem so ein riesiges X-Fach-Zoom, wo du kannst irgendwie
Gartenbeiz am anderen, am Horizont anholen und schauen, was dort auf der Speiskarte steht. Und das ist praktisch und du kannst aber auch...
Du musst dann noch dort hinlaufen.
Das musst du halt immer noch, ja. Aber du siehst, ob es sich lohnt oder nicht.
Und hoffst auch, dass es sich nicht lohnt.
Und so mit dem Hotspot, also wenn du am iPhone einen Hotspot einrichtest, kannst du auch gerade ab Kamera unterwegs ins Internet hochladen. Du kannst auch die Fotos auf die Kamera überspielen, um dort Sachen damit zu machen. Das ist wahnsinnig toll. Also ich finde, Kameras müssen so sein heute.
Die kann man sich also auch gut klauen lassen, weil die Fotos hast du schon heimgeschickt.
Genau, die jederzeit kann man die sich die Hände lassen. Ja gut.
Ich habe auch noch ein Gadget, und zwar eigentlich eine ganze Gadget-Klasse, und zwar die Minicomputer, wie zum Beispiel der Raspberry Pi. Da gibt es noch einen anderen, den BeagleBone, den ich auch recht cool finde, weil er sehr viel so Ein- und Ausgänge hat für Basteln, die sich irgendwelche elektronischen Steuerungen bauen wollen. Das ist alles wahnsinnig billig, also der Raspberry Pi kostet irgendwie 80 Stutz.
Wenn der
überkommt, der BeagleBone kostet 80 Stutz und der Raspberry Pi bei 35.
Das ist der, wo man dann auch so, wenn man einen 3D-Drucker hat, sich als Gehäuse ausdrucken.
Genau. Und die Verfügbarkeit ist gut, da kommst du jetzt easy rüber. Und sie haben noch aufgebohrt, hat jetzt mehr RAM drin und ist wirklich ein cooles kleines Spielzeug. Was ich vor allem cool finde, ist, dass sie erwähnt, damit eigentlich junge Leute oder Kinder anstecken zum Computerle. Und das kannst du auch für 35 Stutz quasi. Und es sind endlos viele Ideen da, was man mit dem kann anstellen.
Was machst denn du?
Ich betreibe eigentlich nur einen kleinen Server damit, weil ich zu wenig Zeit hatte, um irgendwie noch Elektronikbauteile zusammenzubasteln. Das ist ja auch wieder eine Wissenschaft für sich.
Also dann hast du einfach so einen Home-Server,
in dem genau. Sinn,
wo du einfach nur eine externe Festplatte
genau, der braucht sehr wenig Strom und so. Und also die haben jetzt mehr als Squeezebox-Server.
Gehen wir zum Gadget-Flop über, Andi.
Da muss ich sagen, da ist mir echt Zeit schade, mich mit schlechten Gadgets abzugeben. Also ich habe keinen Flop.
Zeit ist schade, aber für eine schöne Tirade kann man doch nie genug Zeit verbrauchen.
Die kommen noch.
Ah, die kommen noch. Ja, gut, dann ist das ein super Teaser gewesen, Kevin.
Es gibt ja, das hat mal jemand erfunden auf dieser Welt, die kleinen Staubsauger. Und die saugen ja automatisch die Wohnung.
Ah, die Roboter.
Dann hast du das Ding, das ist irgendwo, und das saugt deine Wohnung. Und das ist ja der grösste Dreck, den ich je erlebt habe.
Ja, ich will jetzt nicht Dreck
sein. Es ist ein Flop.
Hast du so einen?
Ich konnte 2 Tage testen.
Okay.
Ich habe ihn nicht gerne bekommen. Ich finde es katastrophal. Er macht nicht sauber, er tut einfach den Dreck wie so sammeln an bestimmten Stellen. Es hilft nur sehr eingeschränkt. Ich finde es total etwas doofes.
Also das ist für Leute, die gerne anderen hineinputzen, dass es keine Krach gibt, kannst du einfach den nehmen und dann kannst du dem hineinputzen.
Vielleicht, ich weiss nicht, vielleicht ist meine Wohnung nicht kompatibel zu dem Sauger, das kann sein, aber es hat mich sehr enttäuscht. Es wäre mega Hilfe gewesen, aber es ist ein Scheiß.
Wir haben ja auch so einen Stegen dazwischen, bei uns keine
Sägerin. Möbel sind aber auch nicht gut, oder?
Ja. Ich glaube, da gibt es noch die, die Feucht aufnehmen können, und die sind noch viel schlimmer.
Ja, super.
Wege?
Ja, ich muss das schnell ablesen, weil also es ist ein Samsung-Drucker, und zwar CLX4190.
Das ist, glaube ich, eine persönliche
Lieblingsgeschichte. Mein Gerät war auch von Samsung. Die haben es nicht so im Griff mit den wirklich sprechenden Namen.
Ich dachte, ich habe gehört, ich habe Chef da gefunden, ja, der ist super, nimm den. Dann habe ich den genommen. Ich brauche etwas zum Scannen, Drucken,
Kopieren. Multifunktional.
Ja. Dann habe ich den einfach mal bestellt. Zuerst sind wir mal verschrocken, wie gross das Ding ist. Das ist wirklich riesig. Meine Frau hat gefunden, das geht nicht. Hätten fast wieder zurückbringen müssen. Ja, gut, du Gerät und so. Und dann haben wir den behalten. Und dann habe ich angefangen, das einrichten mit dem Scan to E-Mail. Und dachte, das geht ja sicher einfach und so. Aber ich habe wirklich einen Tag verbracht, bis ich das irgendwie eingerichtet habe. Im Moment läuft jetzt der E-Mail-Gateway ist jetzt über meine Synology-Box, nicht über den Drucker. Weil die das kann und er nicht. Und es ist wirklich eine Katastrophe. Also, und das Interface ist ganz schlimm und es funktioniert nicht. Und, ja.
Also ich finde ja, Drucker könnte man eigentlich per se als Gadget-Flop
nehmen. Ja,
ich habe so einen uralten Brother, der macht eigentlich
gut. Ja, das habe ich auch gehabt, genau. Der hätte ich lieber behalten.
Was er soll, aber einfach so das Papier bedrucken ist so ein aussterbendes Konzept, finde ich. Das müsste man mal überwinden.
Ja, für mich ist wirklich, eigentlich die Motivation ist das andere gewesen, genau, das Papier eben einzuscannen. Und unten auch noch drucken. Aber das ist so der Hauptgrund, ich wollte ein papierloses Büro warm machen. Aber
das mache ich inzwischen, aber ich habe da einfach so eine iPhone-App, wo ja, ich meine Briefe
ein... Das habe ich auch gemacht, aber es nervt mich, das geht mir zu lang.
Es kommt natürlich darauf an, wie viel das hast. Wenn du irgendwie alle zwei Wochen mal einen Brief hast von einer Seite, dann geht es gut. Du musst ja, dir ein bisschen Mühe geben, dass du das einigermaßen gerade hast, aber dann entzerrt es auch und so.
Ja, das habe ich auch zuerst probiert, zuerst habe ich es auch so gemacht. Aber ich wollte so ein paar Blätter in den Einzug legen und dann dang, und dann komme ich es über.
Das finde ich sehr...
Aber ich kaufe zuerst mal eine mit einer Dropbox-Anbindung oder irgendetwas und Scheiß. Ich brauche einfach nicht mehr Mail. Das geht nicht. Und vielleicht nicht mehr beim Samsung.
Mail allenfalls auch ein Flop, aber nicht in dieser Runde. Dann machen wir weiter mit dem Markus.
Ja, also mein Flop ist das HTC One S. Das ist eigentlich ein gutes Smartphone, das in der oberen Klasse mitspielt. Ich habe eins oder ich habe eins eigentlich. Ist gerade bei der Swisscom in der Reparatur zum zweiten Mal. Das erste Mal ist das Gehäuse langsam abgesplittert, ohne dazu zu tun. Dann habe ich das Retro gerne ein neues bekommen. Und das hat eine Krankheit gehabt, die Homescreen Madness heisst. Das heisst, es springt von allein zurück auf den Homescreen. Wenn gerade ein bisschen schlechtes Netz ist, also zum Beispiel bei Edge, wenn man Zug fährt, auf Zürich passiert dann das ständig und man kann nichts mehr machen damit. Dann ist es wieder gegangen, hat es ein Update gegeben, was ein bisschen gemildert hat und dann ist es irgendwann, hat es sich in einem endlosen Bootschleifen aufgehängt und dann habe ich es wieder retrogebracht. Jetzt warte ich drauf und im Moment habe ich ein iPhone 4S bekommen von der Swisscom. Finde es aber auch nicht wirklich besser, ehrlich gesagt. Genau. Also das HTC One S ist schon ein bisschen im Flop. Es ist sogar so weit im Flop, dass Chip.de im Moment davon abratet, das zu kaufen. Und die testen irgendwie alles und die empfehlen alles. Aber dort hat es im Moment so eine rote Warnung. Ja.
Aber dieses Stichwort ist eine gute Einstimmung für meinen Flop. Mein Flop ist das iPad 4. Also das hat man ja als iPad 3-Käufer, das iPad 3 ist am 7. März 2012 rausgekommen, hat man das so ein bisschen als Affront empfinden müssen, dass dann das iPad 4 am 23. Oktober 2012, also nur
so, minim... Kannst du mal sagen? Wann ist das
eigentlich? Das erste am 7. März und das zweite am 23. Oktober, also...
Halbes Jahr.
Mit dem neuen wunderbaren Lightning-Anschluss, dem kleinen, dann mit anderen LTE-Frequenzen, dass man das LTE vielleicht kann brauchen kann, ich weiss es jetzt nicht. Und es hat einen schnelleren Prozessor. Also dort muss man sich ein bisschen fragen, hätte man das nicht schon ein halbes Jahr können früher machen können oder hätte man dann nicht halt müssen ein halbes Jahr warten. Aber so ist das ein Gewürg und es macht ein bisschen einen orientierungslosen Eindruck.
Aber weil es heisst jetzt nur noch iPad?
Alle heissen nur noch iPad.
Aber das ist eben vielleicht drum, dann merken es die Leute nicht.
Ja, vielleicht die breite Masse merkt es nicht, aber all die Apple-Nerds merken es natürlich trotzdem. Also,
ja,
weil allein nicht mehr passt. Genau, weil der Stecker nicht mehr passt.
Ja.
Und das finde ich ein Skandal.
Das ist einfach, weil man sich von Apple eigentlich gewöhnt ist, dass sie in dem Jahresrhythmus die Updates machen. Oder?
Das ist so wirklich ein Versprechen, aber, auch, dass du sagst, wenn du das jetzt kaufst, dann hast du es ein Jahr lang und bist dann nicht schon wieder...
Ich habe eben letztes Mal gelesen, also es ist auch wieder so rumormäßiger, nur dass sie eben eh ein bisschen, wollen, ein bisschen mehr pushen. Also ein bisschen, weil die Konkurrenz ja halt die Telefon und Tablets raushält im Monatsrhythmus, dass sie halt ein bisschen mehr als nur einen Jahresrhythmus einführen.
Ja, aber das gibt auch mehr Vielfalt. Das ist ja quasi nicht irgendeine andere Variante, sondern das ist einfach das Gleiche, einfach eine Generation weiter.
Eben, genau. Dass
ja,
sie
so
können
1.1
quasi. Ja, also das habe ich...
Aber mehr, dass sie können Schritt haben mit den Specs von den anderen Devices, dass sie halt auch mehr müssen Updates machen.
Du verteidigst Apple.
Nein,
darf ich kann einen grossen roten Kreuzabdeckung machen?
So erzählt,
das sind
so
ja gelernt. Richtig verkehrte Welten. Also vor einem Jahr ist es noch völlig umgekehrt.
Ja, wahrscheinlich ist es einfach, weil wir uns das eh gewöhnt sind, dass wenn du irgendein Telefon oder ein Tablet kaufst, dass ein Monat oder zwei später eh wieder ein besseres da ist. Und du musst dich, also in der Android-Welt musst du dich eh daran gewöhnen.
Also das ist wie das Problem, kannst du nicht ganz nachvollziehen.
Ja, wir sind halt schon drüber hinweg, sagen wir so.
Also gut.
Und ich wünsche dir viel Glück.
Oder du verdienst zu viel.
Nein, das Android Nexus 7 ist ja so billig, das ist ja im Vergleich zum iPad Mini kostet das fast nichts.
Ja, da könntest du es gerade noch mal leisten.
Da kannst du aber auch ein halbes Jahr eins leisten.
Ja.
Ja, das müssen wir jetzt aber aus grüner Sicht dann doch anprangern.
Das die werden nicht weggerührt, ja. Die gehen einfach eine Generation weiter. Also, die werden einfach weitergegeben. Die weiss es. Also, meine leben alle noch. Meine Alten, die weiss es.
Und wem gibst denn du die?
Ja, immer, es kommt immer wieder mal ein Kollege, und sagt, mein Telefon ist auf der
Straße.
Nein, die sind auch meistens bei irgendwelchen Kollegen im Einsatz, weil ihre Telefone kaputt sind oder sie ein neues brauchen. Also, die wandern.
Also, du hast auch die Verwertungskette wunderbar aufgeleistet. Das fehlt bei mir noch ein bisschen, aber das kann ich dann 2013 in Angriff nehmen. Gehen wir zum nächsten Thema: Software Top. Andi Heer hat das Wort.
Ich habe eigentlich aus etwas, was sich von einem Top zu einem Flop entwickelt hat, einen neuen Top gefunden. Und meine meist und fast allein genutzte Anwendung ist mittlerweile der Webbrowser. Und da ich dem Füchsli je länger, je untreuer wird, sprich mich das Teil je länger mehr ärgert, weil es immer langsamer und unzuverlässiger wird, muss ich so mit halber Begeisterung sagen, dass für mich eigentlich Google Chrome mittlerweile ein unverzichtbarer Browser geworden ist. Also spätestens seit bei mir Facebook auf Firefox auf dem Mac nicht mehr problemlos läuft, habe ich Firefox für das meiste und quasi Chrome zumindest als Facebook-Browser, weil das einfach wirklich wunderbar funktioniert. Ich bin heute mal noch nachschauen auf html5test.com, wie eigentlich Chrome mittlerweile abschneidet. Er steht auch dort gut ab. Das ist dann später nochmal das Thema.
Und bei der neuesten Version von Firefox hat ja genau die Facebook-Integration drin, glaube ich.
Weiss nicht, hast du die schon? Es ist ein API, aber ich habe von dem noch nie etwas gesehen.
Also das ist mit dem Grund, zum Firefox untreu werden,
das ist
weil
richtig.
Firefox nicht schafft, einen brauchbaren Update-Mechanismus einzubauen seit etwa 17'000 Versionen.
Innerhalb von 3 Monaten.
Irgendjemand hat gesagt, Firefox wird bald braucht zu runden.
Das ist wirklich so. Der Andi ist aber glaube ich auch nicht der Einzige. Also, wenn es mich nicht täuscht, ist Google Chrome mittlerweile sogar der meistgenutzte Browser. Es gibt ja da sehr viele verschiedene Statistiken, die das messen und behaupten, aber es gibt offenbar sehr viele, die Chrome schon als der Nummer 1 Browser gesehen. Der hat sich so innerhalb der letzten 1-2 Jahre hat er sich so ganz still und heimlich an die Spitze gemausert. Mir geht es gleich, ich habe den Firefox bei den Absteigern dann eigentlich noch drauf. Mhm. Aber du hast jetzt schön erklärt, wieso.
Ja, und auf den Android-Devices hast du halt auch einen Chrome drauf. Und dann hast du die
kannst
die
synchronisieren. Ja.
Also ich sehe auch alle meine offenen Tabs von meinem Desktop, kann ich da aufmachen.
Ja. Das macht cool. Der Firefox an sich auch, aber natürlich nur mit den Desktop-Clients. Es geht mir ein bisschen so, ich bin jetzt aber immer noch, glaube ich, der, der am Firefox noch die Stange hält. Und zwar aus einem Grund vor allem, es gibt jetzt so ein Add-on, wo die offenen Tabs als komprimiertes Archiv speichert. Und das brauche ich wahnsinnig viel, wenn ich irgendwelche Recherchen mache und einfach alle Webseiten gerne speichern will. Kannst du das schön machen.
Und das hast du bei Chrome noch nicht gefunden.
Ich habe schon lange nicht mehr gesucht. Es kann natürlich sein, dass es das jetzt gibt und dann würde es eng werden für Firefox. Kevin, jetzt Software, da hast du ja sicher irgendwie...
Software habe ich mir so lange überlegt, was es ist. Und ich kann mir so sagen, so als Blog-Fan ist es eigentlich so die Mac-App, die heisst Reader. Das ist wirklich eigentlich so eine ganz einfache App, die nur dort über den Google Web-Blog-Abonnier-Service eigentlich meine Blogs dort reinladen und ich kann die dort durchblättern und es ist eine super schöne App und sie ist mega einfach und die ist wirklich cool. Gibt es leider nur für Mac. Es gibt mit Chrome gibt es eine Erweiterung, die man kann laden kann, die dann im Browser fast gleich aussieht. Es kommt relativ nah dran, aber das finde ich wirklich eine coole Software. Kostet, glaube ich, auch einen Franken oder so. Aber lohnt sich, wenn man viele Blogs anschaut.
Mac App Store.
Ja.
Also ich soll jetzt auch etwas sagen zu Software toppen.
Nein.
Reader habe ich nicht mehr. Also, ich habe noch mal einen ein bisschen mit Vorschluss Lorbeeren draufgenommen, und zwar Sublime Text 2. Weil ich doch noch ab und zu programmiere. Das ist einfach so ein Texteditor, der so jetzt im Moment recht gehypt wird. Und der läuft auf allen Plattformen, also Linux, Mac und Windows. Und für das, was ich nicht schon mal eingesetzt habe, ist es wirklich sehr cool.
sehe ich richtig, dass das auch so ein wahnsinniger Glaubenskrieg herrscht unter den Editoren?
Also ich bin ein Vim-User und ich kann halt die Vim-Keybindings auf den Sublime-Text-Editor draufpacken.
Aha.
Und ich benutze Vim immer noch hauptsächlich, aber wenn ich zum Beispiel etwas habe wie ich muss LaTeX schreiben und ich will Spell-Checking haben, dann nehme ich eben den Sublime-Texteditor. Ich brauche auch so einen zweiten alternativen Texteditor neben dem Vim. Aber ich glaube, es ist nicht so... Also, der
Trend geht zum zweiten Texteditor. Ist bei mir auch so, aber ich brauche Notepad++.
Ah ja, gut, aber das gibt es ja dann nur für Windows, oder?
Das ist wahr, ja.
Eben, und da, aber ich glaube, so Sublime Text 2 ist wirklich so unter den Leuten, die programmieren und vor allem auch plattformübergreifend einen coolen Editor wollen, ist der sehr beliebt. Weil der Vim ist einfach auch grusig, wenn du ihn sobald mit dem GUI brauchst, finde ich ihn nicht mehr zum Brauchen. Ich brauche ihn in der Konsole hauptsächlich.
Aber wenn ein Vim-Benutzer einen anderen Editor empfiehlt, muss der ja eigentlich gut sein. Das ist was Qualitätsmerkmal per se. Und mit dem Aussehen von Vim gibt er recht.
Ja, eben. Also ich meine, die Konsole finde ich super, dem muss er so sein. Aber das Graphical Frontend, das haben sie noch nie so. Also haben sich wahrscheinlich auch nicht interessiert.
Ja. Wunderbar, Markus.
Ich habe etwas, was ein bisschen umstritten ist in der Linux-Welt. Das ist GNOME 3, eine Desktop-Oberfläche, die jetzt gerade so bei der letzten Ubuntu-Version eigentlich so ein bisschen sehr gut integriert worden ist, was vorher noch nicht immer ganz der Fall war. Also bei mir zumindest also läuft es...
Meinst du GNOME Shell, oder?
GNOME Shell, genau.
Also, genau. Also auf Ubuntu hast du immer noch Unity, oder?
Normalerweise, ja.
Und dann
aber
hast du
mit
die
ein
neue Version.
Mit ein bisschen installieren hast du das. Und es ist wahnsinnig flüssig, um mit dem zu arbeiten. Ich war zuerst irgendwie ein bisschen überfordert, gewesen, wie man mit dem umgeht, aber du gewöhnst dich wahnsinnig schnell
so dran. So flüssig ist?
Nein, ja, nicht nur, nicht was so schnell ist, es ist eine sehr ungewohnte Bedienung. Es geht so ein bisschen in Richtung, was quasi vom Mac läuft, wo du irgendwie mit Gesten kannst, keine Ahnung, links, rechts ins nächste offene Programm gehen und so weiter. Das hat sie alles auch schon ähnlich gegeben in verschiedenen Linux-Desktops, aber bei GNOME 3 finde ich das recht gut gelöst. Du kannst irgendwie Mauspfeil links rauf schieben, dann werden alle Fenster ein bisschen kleiner, wählst das nächste aus und so weiter. Oder kannst die Mauspfeil wieder links suchen. Das ist immer der Anfang quasi. Und dann gibst du irgendwie zwei, drei Buchstaben ein von dem Programm, das du willst, drückst Enter und es startet gerade. Also es ist wirklich sehr hübsch gemacht.
Das, was man bei Windows auch 8 kann machen.
Ja, genau. Und was man zuerst mal vor allem fast braucht, weil man sonst nämlich kein Programm kann starten kann. Und es geht das Willi, wie man es herausfindet. Es führt dazu, dass ich jetzt auf jedem anderen OS, wo ich lande, zuerst mal den Mauspfeil links aufschiebe und dann enttäuscht, wie das nie passiert. Aber es ist wirklich sehr schön integriert.
Gibt es sicher irgendwelche Freeware für Windows, die dir das
Du kannst glaub, sogar GNOME könntest glaub, auf Windows auch irgendwie zum Laufen bringen, wenn es viel Mühe ist. Ich habe noch einen ganz kleinen zweiten Top, den ich eigentlich auch noch schnell möchte loswerden, und zwar TileMill. Das ist so eine Art Kartensoftware. Leute, die Karten machen oder Visualisierungen, können mit dem relativ schnell sehr ästhetisch sehr ansprechende Karten machen. Das ist eine freie Software. Man kann irgendwie Daten reinfüttern von Fusion Tables und anderen Google Spreadsheets und so und kann dann irgendwie Zeug visualisieren.
Also Karten, Landkarten?
Ja, Landkarten, genau. Und du kannst eigentlich Datensätze irgendwie reinladen und mit ein bisschen so etwas Ähnlichem wie CSS, also Cascading Style Sheets Sprache, das ist etwas Ähnliches, kannst du dann quasi die Karten designen. Kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte die Grenzen der Länder möchte ich jetzt 3 Pixel dick und dann tippst du das ein und es verändert sich recht rasant und
was
schnell.
Was für Infografiker?
Zum Beispiel für Infografiker wäre es super. Und ich
oder Anfahrtspläne auf der Homepage oder so.
Ja, der Homepage oder so, genau. Also ich bin recht begeistert von dem. Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen mit so Kartenvisualisierungssachen rumgebastelt und bin erstaunt gewesen, dass man so etwas bekommt, ohne dafür müssen zu zahlen.
Spannendes Thema, dann Karten und so. Komme ich zu meinem Software-Top? Geht nicht ganz, aber in die gleiche Richtung, aber auch nicht komplett eine andere. Nämlich Augmented Reality. Das habe ich zum Top gemacht, weil ich behaupte jetzt mal, das wird ein Trend. Es ist schon ein bisschen ein Trend, aber es wird dann irgendwann mal demnächst zu einem Megatrend. Für die, die nicht wissen, was Augmented Reality ist, das ist die Realität, wenn man sie sieht, wo angereichert wird durch Informationen, wo über die Ansicht, die man hat, quasi drüber geleitet wird. Und wahnsinnig gut vorstellen kann man sich das, wenn man eine App namens Starwalk sich besorgt, kostet 2 Franken für iOS, also im App Store. Dann kann man seine Kamera an des Nachts oder in der Abenddämmerung oder so vor sich anheben und dann sieht man das, was man sieht. Also,
das ist ja Magic, 2 Stunden.
Dann sieht man aber drüber hier, sieht man dann gleich die Sterne und Himmelskörper und die Satelliten und Planeten, die man jetzt sieht am Himmel. Und die kann man natürlich, wenn man gerne will, wissen, was er so über einem am Firmament damit so ist, aber nicht so gut die Orientierung hat und das dann nämlich doch nicht findet, dann hilft ihm die auch wahnsinnig gut. Also, dass man auch die Milchstraße findet und sieht, wo die Venus ist und so.
Ist auch noch gut, wenn es Hochnebel hat.
Dann siehst du einfach alles, was du nicht siehst. Also, dann weißt du, was du nicht siehst. Ja,
aber die ganze Augmented Reality Geschichte war ja ein bisschen ein Hype vor, keine Ahnung, 3-4 Jahren oder so. Ja. Und irgendwie so richtig Fuß gefasst hat es nicht. Also man hat sich ja dann vorgestellt, dass das Zukunft sein wird. Du läufst irgendwie mit dieser App um und es zeigt dir die nächste Telefonzelle, die du nicht brauchst, und die nächste Bushaltestelle und so weiter. So richtig durchgesetzt hat sich das irgendwie noch nicht.
Aber bei so Sachen, Geografie und so, gibt es also den Peak Finder und so, die
machen die auch. Peak Finder, so, genau. Du kannst an
den Berg anheben. Kannst aber nicht das Bild von der Kamera einbinden dort, oder? Kannst nicht. Nur schwarz auf weiß Linie das Bild von der Kamera nicht. Und erst dann wäre es ja wirklich Augmented Reality. Nicht?
Ja, das ist auch noch die Definitionsfrage. Ja, also stimmt. Wo das wie anfängt mit den wenn ich es augmented und wenn.
Also es kann ja auch sein, dass ich das jetzt da eben, ich darum sage ja, es ist lange so ein schlafender Trend gewesen und jetzt bricht er dann aus, behauptet.
Jetzt
kommt ja mit Ingress, das Google Game, oder?
Genau, so ein Google Game, Mixed Reality, da gibt es auch das Gbanga, wo wir, glaube ich, sogar mal eine Sendung darüber gemacht haben, wo es eben auch darum geht, die Realität, wenn man durch die Stadt durchläuft, das in eine Spielwelt einzubinden, die Orte, wo man dann sieht. Und was ich auch noch gesehen habe, das gibt es so einen Juneio-Browser, das ist ein Augmented Reality-Browser, der fügt so 3D-Modelle in das Kamerabild ein. Dann kannst du zum Beispiel so einen Strichcode wo dann irgendein Figürli ins Bild eingefügt wird, wo dann rumhüpft auf deinem Schreibtisch. Das ist halt wahr.
Ich glaube, es gibt es auch für Telefon. Da kannst du ausprobieren, wie irgendein Telefon in deiner Hand aussieht. So von der Größe her und so. Habe ich schon mal gehört. Oder gesehen, das Video.
Ja, also so.
Weiss jetzt aber nicht,
wie das würde dir eine Langhaarfrisur,
ja, genau.
Das ist ja bei mir besonders spannend. Ja.
Bei mir auch. Das wären in dem Moment, glaube ich, Tops gewesen. Kommen wir zu den Flops. Andi?
Da mache ich mal einen Übergang von der Augmented Reality zu, dem müssen wir sagen, Distorted Reality. Ich muss vorausschicken, ich habe 1,5 Flops. Für mich ein, ohne Diskussion ein Flop ist Apple Maps. Ich glaube, die Firma hat einfach wieder mal ihre ganze Arroganz am Tag gelegt und das Gefühl gehabt, sie können im 0,x schnell etwas machen, wo andere halt wahrscheinlich wirklich ein bisschen länger daran arbeiten. Also beispielsweise, gerade so da zur Winterthur, wenn jemand die Feuerwehr sucht, die ist vor, ich weiß nicht, wie viele Jahre umgezogen. Bei Apple Maps ist sie noch am alten Ort. Und also mit der, gut, Google Maps hat auch ein bisschen Mühe mit den Hügeln rund um Winterthur. Vielleicht ist da der Peak Finder dann wieder besser. Ist einfach, also schlichtwegs unbrauchbar. Und finde ich auf einem Handy mit GPS eine Zumutung. Dann haben wir lange überlegt, einen zweiten Flop. Und ich schwanke dort sehr und es wäre mir lieber, es würde nicht da reingehören, sondern in die Kategorie voran. Für mich ist Windows 8 zumindest ein Halbflop. Ich finde, technisch, es ist solid, es ist schnell. Dass jetzt all die Pseudo-3D-Effekte wieder wegfallen, da ist Geschmackssache. Es fehlen noch genug Touchgeräte. Ich glaube, Windows RT, wo dann eben die klassische Windows-Anwendung nicht laufen, das kann man ohnehin dann spülen irgendwann einmal. Und ich merke selber von der Usability her, also der Nutzen auf einem normalen Computer oder der Vorteil im Vergleich zu Windows 7 ist eigentlich gleich null. Der Aufwand, um mich umzugewöhnen, ist zu gross. Ich habe keinen Vorteil von diesem System. Ich glaube einfach, der extreme Mix mit Tablet First.
Touch First.
Oder Touch First, oder wie auch immer man dem damit sagen, der funktioniert in dieser Radikalität nicht.
Vielleicht hast du einfach das Suchfeld oben rechts noch nicht entdeckt, wo du eben ein Programm kannst suchen.
Ich kenne sehr viele Tastenkombinationen sogar, so von Windows C über Windows X. Und es, also, ich habe es geschafft, sogar ein Word zu starten über die Kacheloberfläche.
Brauchst du denn das so richtig schon?
Ich weiß nicht warum.
Also ich meine, hast du einen Computer, wo es drauf ist, wo du damit musst arbeiten?
Nein, habe ich nicht zum Glück, weil ich habe gemerkt, also ich, klar kann ich mich daran gewöhnen. Ja. Und ich glaube auch, es werden, ich meine, wer heute einen neuen Computer kauft, kommt das Windows 8 über Wett oder nicht?
Mhm.
Aber ich habe bis jetzt keinen Grund gesehen, irgendwie ein Notebook auf Windows 8 umzurüsten. Ich wüsste effektiv nicht, warum.
Vielleicht, wenn du Windows Vista hättest.
Ja, gut. Vielleicht kommt dann, wird auf einmal aber das Windows Vista rehabilitiert in dem Licht von dem neuen Windows 8. Das könnte auch noch passieren. Megge?
Oder Kevin?
Soll ich zuerst?
Ach, Kevin, genau. Ich habe manchmal mit dem Alphabet ein bisschen Mühe.
Das macht nichts.
Bitte verzeihen.
Ihr habt vorher als Top habt ihr Google Chrome Ding gehabt. Und ich habe als Flop alle Browser auf dieser Kugel.
Du machst Webdesigner.
Ja, ich bin Webdesigner und ich leide Unternehmen. Es ist eine Katastrophe, dass man das nicht mal einheitlich machen kann. Es strengt mich wahnsinnig an. Es ist immer, das Problem ist, dass es so hin und her springt. Dass es in einer Version läuft und in der nächsten dann läuft es wieder nicht mehr und in der nächsten geht es wieder. Das ist wahnsinnig anstrengend. Ich fände es unglaublich schön, wenn man sich mal so könnte irgendwie einigen, dass das mehr oder weniger vielleicht etwa gleich funktioniert. Darum ist mein Flop. Nein, eigentlich, Browser sind nicht schuld. Das sind die Hersteller von diesen Browsern, sollen mal miteinander reden. Das fände ich wahnsinnig schön.
Also es gibt ja theoretisch das W3C, wo eigentlich gewisse Standards für festlegen, wo du vorher schon die Andi vorher geredet hat, vom Test, wo man kann drauf laufen kann, wie kompatibel sind. Eigentlich hätte man den Standard, sie müssen sich einfach alle da halten.
Genau. Und nicht immer Sachen wieder reintun und wieder rausnehmen. Und dann wieder reintun.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Du hast aber trotzdem einen anderen Flop.
Ich habe, glaube ich, den gleichen Flop wie letztes Jahr. Ich konnte es nicht mehr anschauen. Aber für mich ist Office immer noch ein Flop. Alle Office.
Global!
Seit 97. Ja, Open Office, Microsoft Office.
Das ist, glaube ich, schon die letzte Jahre.
Ich, als ich es aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, ups.
Das Office 2013 hat jetzt nicht alles. Oder das LibreOffice.
Ich kann es nicht mehr gesehen. Darum so Bleimtext. Als mein Top und so. Das hat einen Zusammenhang, so im Ganzen.
Ich kann das auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ich frage mich einfach, es gibt gewisse Sachen, die ich nicht im Texteditor machen kann. Aber zum Beispiel bei Tabellenkalkulation habe ich Mühe. Vielleicht schaffe ich es einfach nicht.
Was, ja.
Wie hilfst du denn da? Könnte ich dir empfehlen.
Also, ich brauche halt nicht wahnsinnig komplizierte Tabellenkalkulation. Und da sind ganz einfache Sachen, die ich brauche, die mache ich gerade in Google Docs. Das langt mir. Aber eben, ich mache auch kein kompliziert. Aber ich habe letztes Mal, ich habe nochmal für eine Kollegin müssen so einen Notenrechner machen für die Schule. Übrigens eine Welt für sich. Das geht nicht, das ist Katastrophe. Und dann habe ich das mit Excel probiert zu machen und ich bin schier drauf gegangen. Ich habe wirklich, also das ist dann wieder so eine Komplexität. Was ein
Notenrechner, dass ich ihre Noten eingehe und dann sieht sie, ob sie
von ihren Schülern.
Ah, von den Schülern.
Ja, das ist so kompliziert. Die haben mündlich, schriftlich und dann die einen schreiben die Prüfung nicht, aber die anderen und dann wird es anders gewichtet und dann musst du noch gewichtig. Und sie hat dann so nah dies nah, habe ich langsam gecheckt, dass sie alles braucht. Und ich habe dann so Formeln in das Excel geschrieben und die sind etwa so lang wie 3 von meinen Bildschirmen. Und es ist wirklich...
Für so Sachen wird es hart, ja. Aber das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen der unklare Aufgabenstellung.
Ja, und ich komme auch nicht raus. Also ich habe einfach gemacht. Also ich glaube, jemand, der vielleicht auch mit Makros irgendwie könnte etwas machen, dort wirst du es wahrscheinlich
viel einfacher. Benutzerdefinierte Funktionen ist das Zauberwort.
Ja, ich glaube, irgendjemand, der das kann, könnte das sicher. Aber ich habe gesucht.
Nur schon, dass man das nicht so schnell kann, ist ein Nachteil.
Ich habe zuerst gedacht, los, ich mache das schnell in einer Stunde und so, kein Problem.
Ja.
Das ist Ewigkeiten gegangen. Und ich glaube, es hat heute noch Fehler drin. Ich habe dann gerade etwas anderes zu benutzen.
Also wenn jetzt irgendeiner von ihren Schülern durchgeht, dann könntest du geschult sein
daran. Du machst dein Leben kaputt.
Ja, oder umgekehrt.
Ja, ja, das ist dann mehr so das tendenzielle Zweifelsfeld.
Ich habe immer plus 1
gut ist. Das ist sehr verdienstvoll. Also dann ist das eigentlich trotzdem eine Erfolgsgeschichte. Also zumindest für die Schüler.
Aber Nerven hat es mir viel gekostet.
Das verstehe ich.
Also mein Flop bei Software ist Corel Aftershot Pro. Das ist ein, ein RAW-Konverter, eigentlich wie Lightroom. Und der hat früher noch Bibel geheissen. Und der gibt es für Linux, für Mac und Windows. Bibel war wirklich innovativ gewesen. Die haben den so weit gebracht, dass er Lightroom kann das Wasser reichen, also Adobe Lightroom. Und auf Linux läuft, kann man zahlen dafür und es läuft super. Ist ein wirklich gutes Programm. Dann ist Corel gekommen, hat die ganze Bibelmannschaft aufgekauft, hat nach etwa ein paar Monaten die meisten Entwickler entlassen, hat das ganze Ding umbenannt, genau gleich wieder auf den Markt gebracht und entwickelt seither nichts mehr weiter. Und durch das wird dann halt leider erst ein Flop.
Es gibt
ja sich das Programm nicht verbessert, seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr, seit es quasi Corel in die Finger bekommen hat, läuft da nichts mehr bei Aftershot Pro. Sehr schade.
Es gibt so neue, also ich weiß nicht wie neu das ist, aber jetzt neu gehypt, wo so ein Lightroom
Darktable, meinst
du? Ja, genau. Ist gerade irgendeine neue Version erschienen.
Aber ich habe noch lange noch nicht das, was Aftershot
ich oder Bibel eben könnte. Ich habe eben nichts verstanden. Ich dachte, das ist sicher gut und das habe ich so gemacht.
Das ist schon recht gut. Aber
du hast gute Kriterien.
Ich habe noch nicht alles, was Aftershot Pro kann.
Dann müsstest du ja Excel auch gut finden.
Nein, es hat schon etwas gemacht. Es hat immer, wenn ich noch immer gedacht habe, es hat etwas gemacht mit dem Foto.
Aha.
Es hat
Matching.
Ja, es hat funktioniert.
Genau.
Ich habe einfach nicht gewusst, was. Also ich verstehe nichts von diesen Fotosachen. Aber es hat gut ausgesehen, es hat gut gewirkt. Ich habe es einfach mal probiert, weil ich dann
nicht zu reden. Vielleicht wäre Instagram noch etwas.
Genau. Aber das ist das Jahr ja so ein bisschen auch an anderen Orts passiert, dass Firmen Sachen aufgekauft haben. Google hat das Mail-Programm, das auf dem Mac beliebt war, wie hat Sparrow geheissen. Mhm. Die haben das aufgekauft, das haben viele Leute gebraucht und haben es dann irgendwie nichts mehr damit gemacht. Oder sie haben gesagt, sie stellen die Entwicklung ein und das ist so. Jetzt gewesen.
Sie haben gerade einfach die Leute gebraucht, oder dahinter? Ja. Die haben es wollen und das Produkt.
Und das ist wirklich so eine arrogante Haltung. Corel kannst du einfach sagen, die haben seit 20 Jahren keinen Plan. Und
ja, das
wieso
ist
sollen sie
so
jetzt
das
auf einmal so wissen, was sie machen?
Was da besonders schade ist, dass es eigentlich auf Linux bis dato keinen RAW-Konverter gegeben hat, der wirklich brauchbar war. Die Bibel hat das geschafft. Hat wirklich ein gutes Produkt gemacht. Du machst Rohdaten quasi, also RAW-Files auf der Kamera. Und dann kannst du die eigentlich dort drinnen bearbeiten. Das ist in Adobe Lightroom das Gleiche. Also statt die irgendwie in Photoshop rumschrauben, hast du eigentlich viel intuitivere Möglichkeiten, um ein RAW-Bild zu bearbeiten.
Definier mal intuitiv.
Du hast ein paar Regler. Helligkeit und Kontrast und
Klarheit. Wo kommst du raus?
Du hast eigentlich eine ganze...
Also passiert irgendetwas.
Also du hast eigentlich das Bild in der Mitte und rechts eine ganze Palette von Regeln, wo du kannst die Farbtemperatur verschieben,
das Schwarz
ein bisschen heller machen und so. Ja, aber dann musst du dich auch ein bisschen damit beschäftigen. Also da kannst du nicht erwarten, dass das auch so
hebklingt. Also irgendwann kannst, mal merkst du, dass du deine drei Lieblingsregler hast und die brauchst für alles. Und
genau.
Aber dann kann ich eh meinen Lomo-Filter drüber lassen und dann bin ich jetzt zufrieden.
Eben genau. Jedem das Seine.
Genau, jedem das Seine. Und mein Flop, ich muss da glaube ich nicht mehr wahnsinnig viel sagen, der Andi hat es schon ziemlich vorweggenommen. Ich habe jetzt gefunden, Windows 8 will ich jetzt nicht nehmen, auch darum, weil ich das in früheren Sendungen schon als Top genannt
habe. Man dürfte zulehren.
Aber 180 Grad rechts umgekehrt wäre vielleicht ein bisschen hart. Aber ich habe dann gefunden, Windows RT, das finde ich der schlimmste Auswuchs von dem ganzen Ding. Weil ich glaube, der ist wirklich das Problem, dass die Leute so Geräte kaufen und dann nicht merken, dass sie keine alte Software drüber laufen können. Und ich finde es auch einfach falsch, wenn man den Anspruch hat, dass man überall die gleiche Oberfläche hat, auch auf diesen Tablets, dann hätte es in Gottes Namen müssen die Anstrengung machen und da irgendeinen Emulator einbauen, wo halt auch die normalen Windows, die alten Windows 8 Anwendungen kann ausführen.
Also RT ist das, was auf dem Service und so läuft, auf ihren Tablets?
Ja, oder? Das ist einfach das, was auf den ARM-Prozessoren läuft.
Und dort läuft einfach die normalen Windows-Applikationen, die grauen, die man kennt, die laufen auf dem Ding nicht?
Genau, also es läuft nur das Office 2013 und der Internet Explorer läuft klassisch und sonst alle klassischen Windows, die Fensteranwendungen laufen nicht und kannst nur die Vollbild-Apps laufen lassen. Das wissen natürlich viele Leute nicht. Sie finden, da verkauft man ihnen Windows und dann kommen sie aber doch nur so ein
Und wenn du etwas Neues programmierst, so in dem Ribbon-Style oder was auch immer, dann läuft
das auch. Doch, ja. Also das, wenn du kannst so eine Kachel, das hat mal Metro geheissen.
Ja, das
heißt. Jetzt heisst es Windows 8 Style UI oder Modern
weißt,
UI.
Weißt du warum übrigens? Das ist auch eine lustige Geschichte.
Ja, wegen der Metro.
Ja, und weißt du, wer das ist, die Metro AG oder so?
Ja, das ist so Saturn.
Ja, und die haben Saturn und Mediamarkt. Das finde ich ganz lustig.
Zum Saturn als
Öffentlichkeit
eine Auswahl geben.
Wissen die das? Könnt ihr euch das vorstellen? Und die positionieren es dann so.
Jetzt nochmal schnell zu Windows RT. Ja. Das läuft, sollte eigentlich nur auf Tablets laufen, oder? Würdest du denn auf einem Tablet so ein altes Maus-Clicky-Programm nutzen?
Ja, also, es gibt dann also die Convertibles, die ja dann auch eine Tastatur haben und so. Es ist,
na gut,
also es wäre praktisch, wenn man es könnte. Es geht mehr darum. Und es geht mehr darum, einfach um die wirre Logik dahinter. Also man tut, der Kevin hat das in unserer Sendung ganz schön gesagt, sie tun so, als ob alles könnte. Und im Detail ist es dann aber nicht so. Sie brechen ihre eigenen Versprechen, die sie so mehr implizit machen am laufenden Band. Und man muss sich einfach als normaler Anwender muss man sich wahnsinnig intensiv mit dieser Materie auseinandersetzen, um nur überhaupt herauszufinden, was jetzt das Richtige ist. Und da kann man natürlich sagen, unsere Welt wird komplizierter und wenn du ein Auto kaufst, dann musst du dir auch überlegen, musst du jetzt irgendwie ein Sportcabrio oder einen Hammer kaufen. Also, aber trotzdem, also ich finde irgendwie...
Hammer.
Das ist das hässliche Auto, wo der Arnold Schwarzenegger...
Das ist
jetzt
ein
Hammer, so einen zum Nägelschlagen mit einem Auto. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Nein, das ist die, wo man hätte sollen verbieten. Oder die Grünen, wenn sie nicht den Schwanz eingezogen hätten, hätten sie die verboten. Aber das ist eine andere Diskussion. Ich finde es einfach, Windows 8, naja, ich finde es auch nicht so gelungen, aber da kann etwas draus werden, aber das RT hat mich nicht überzeugt. Gut, dann ist es so, dass wir zu der nächsten Kategorie kommen, nämlich Webtop.
Da gibt es für mich etwas, wo ich mich sehr freue, oder ich muss es anders sagen, es gibt zwei Sachen, wo ich mich freue, wenn sie nicht mehr da sind und nicht mehr so häufig. Darum ist es, das eine ist Flash und das andere sind Apps. Und ich glaube, die Lösung, in Anführungszeichen, für all das, oder meine Zukunftshoffnung, ist HTML5. Obwohl HTML5 erst etwa so, glaube 2014 oder so, man sollte vielleicht dann mal definitiv abgesegnet werden.
Das ist genau das, und, was der Kevin aufregt.
Man weiss ja auch, es gibt da noch so ein paar Diskussionen über welches Videokomprimierungsverfahren sollen wir jetzt verwenden. Also das ist noch lange nicht alles gegessen. Ich glaube einfach an ein offenes Internet, wo ich kann mit meinem Gerät, das ich gerade habe, etwas aufrufen und es funktioniert anpasst auf mein Gerät, ohne dass ich eine App installieren muss, ohne dass ich als Entwickler muss für jedes System und jede Bildschirmgröße eine App anpassen. Das finde ich Humbug. Ich bin eigentlich Fan von Offenheit, von offenen Standards. Ich glaube, das wird auch eine Möglichkeit sein, um eben zum Beispiel die ganzen Restriktionen von den Android und Apple Stores und wie sie alle heissen, zum gehen und halt können eben zum Beispiel Daten von den eigenen Kunden auch selber wieder zu behalten. Ich setze sehr viel Hoffnung darin, dass das Internet mit HTML5 so wird, wie man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat.
Das finde ich sehr eine schöne Vision. Ich hoffe das auch.
Andere sagen eine Utopie wahrscheinlich.
Ja.
Nein, aber ich meine, der Tod vom Flash wäre sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Und es serbelt da jetzt wirklich vor sich an. Man muss zwar trotzdem immer alle zwei Tage den Flash-Player updaten.
Das ist schon wichtig.
Das kann es auch nicht im Hintergrund.
Ja, nein, das kann er auch nicht. Man muss einem immer noch mal belästigen, mindestens zweimal, bis er es dann gemacht hat.
Also, das Ekel.
Was ich dort finde, ist, also ich glaube, alles wird nicht irgendwie können auf was wegkommen von Apps. Ich denke, es gibt so gewisse Berechtigungen. Also ich habe zum Beispiel einen Podcast-Player. Ich denke, ich muss jetzt für meine Meinung nach, der muss jetzt als App vorhanden sein. Also mit den Restriktionen, die es im Moment gibt, ist das auf jeden Fall schon, dass du gar nicht so viel kannst speichern auf deinem Device, jetzt über eine HTML5-App. Oder auch andere Sachen, die halt viel im Hintergrund machen, und aber sehr responsive müssen sie im Sinn nicht von der Größe anpassen, responsive, sondern von der Geschwindigkeit her, aber sehr intensiv sind. Ich glaube, es wird nicht alles können portiert werden auf HTML5. Aber ich denke, so, der Großteil, wo einfach nur Informationen sauber dargestellt sind, und dort, denke ich, jetzt sehr großes Potenzial. Und jetzt eben mit den Responsive Designs, die jetzt im Moment so in sind. Weil das war früher auch so gewesen, oder? Du hast dann eigentlich immer eine Homepage gehabt und dann hast du eine mobile Homepage gehabt. Mhm. Und das sind auch wieder zwei verschiedene Paar Schuhe gewesen. Und was jetzt so ein bisschen in ist, du hast eigentlich eine Homepage und die kannst du auf so einem Bildschirm anschauen, wo du willst, und es passt automatisch, wird es angepasst an die Größe vom Device. Mhm. Und dann vorher hast du eben auch hast eine Homepage für den 27 Zöller und dann hast du eine mobile Seite gehabt, die halt für die 4,5, 5 Zöller gewesen sind. Und jetzt hast du eigentlich für alle Zwischengrössen eine gute Ansicht. Und ich glaube, das wird schon immer mehr kommen.
Es gibt einfach jemanden, der die schöne Utopie stört. Das ist wieder der böse Wicht, der Browser. Der böse Browser. Du musst einfach, wenn du ein Video einbinden willst, HTML5, musst du für jeden Browser wieder eine Version haben. Machst du einfach dann. Am Schluss hast du 4 Versionen. Ist jetzt noch so, 2014 ist alles besser. Schau mal Ende 2014. Jahresrückblick 2014.
Dann das, muss es besser sein.
Du tust das bitte aufschreiben für 2014.
Wir können ja gerade im Anschluss dann noch den Jahresrückblick aufnehmen. Maggie?
Nein.
Kevin.
Das geht nicht. Komm, sitzt um.
Genau, wir müssen euch die Reihe noch aufsitzen, aufstellen. Aber.
Mein Top ist irgendwie nicht so visionär. Irgendwie. Das mag mich jetzt trotzdem. Ein bisschen. Ja, ich sage jetzt gleich.
Also noch realistisch bleiben.
Das Ding ist so ein bisschen, dass das Internet hat so in den letzten Jahren so für Musiker extrem viel Reiz verloren. Es gibt so keine Möglichkeit, um irgendwie Musik zu präsentieren. Es hat irgendwie MySpace gegeben. Gibt es immer noch. Ist jetzt mega schön, aber es nutzt niemand. Immer noch nicht. Gibt's?
Ist schon released. Ich glaube, es ist mehr so Preview.
Es wird mal schön. Ja. Es nutzt dann immer noch niemand. Auf Facebook kann man es auch nicht einbinden. Es gibt wieso keine Möglichkeit.
Soundcloud.
Genau. Und am Anfang habe ich Soundcloud so extrem unübersichtlich gefunden, hure kompliziert, und ich bin nicht rausgekommen. Und mittlerweile finde ich Soundcloud einfach super. Ein super Dienst, wo die Musiker in die Musik einstellen können, und du kannst sagen, ich will das haben, $10, kannst du es abladen. Finde ich einen mega coolen Dienst, finde ich wirklich super.
Und du kannst als Musiker auch gerade, hast eine API, kannst das Ganze als Widget auf deiner Homepage laufen lassen.
Das ist wirklich cool gelöst.
Kannst die Blogs einbinden.
Finde ich wirklich schön gemacht.
Kannst Künstler abonnieren, das hat dann das ganze Social-Geschichte ist auch noch irgendwie so ein bisschen drin. Finde ich auch ganz cool gelöst.
Ja, finde ich super.
Das ist bei mir auch weit oben, ist auch noch irgendwo auf der Liste unter den Tops. Gibt es übrigens schon seit 2007, aber seit wann keine Deals?
Seit 2007.
Okay, du?
Ich habe es relativ früh, aber ich habe es dann wirklich so, mir ist es zu kompliziert gewesen, und da hat es eben, es hat noch MySpace und all das gegeben, was super war, und ich nutze es erst seit, ich würde sagen, ein Jahr wirklich so aktiv.
Was jetzt auch cool ist, also wir im Stadtfilter sind wir ja drin in so einem Beta-Programm, wo du das Ganze kannst als Podcast anbieten. Also du kannst eigentlich dann die Tracks eigentlich als Podcast-Feed raushauen. Und dann können sie die Leute in ihren Podcast-Player auch abonnieren. Und das ist auch noch recht cool. Weil sonst kannst du mit der App nur streamen, oder? Und nicht runterladen und speichern für später.
Dann sage ich doch meinen Top auch noch, weil das ist auch Soundcloud. Wir sind uns da einig. Ich brauche ja den seit etwa Jahren oder so auch für meinen Podcast, wo meine Verschwörungstheorie von der Woche drin ist. Also das ist einfach das, was ich am Morgen mal erzähle, wird aufgenommen. Dann zu, also es hat ja auch die Podcast-Funktion und das funktioniert tiptop. Das kann man, können die Leute abonnieren, das kommt gerade, man kann es in irgendeinem Format reinschmeißen und es wird dann im richtigen Format ausgeliefert. Man hat schöne Statistiken, also man sieht genau, wer was, wie viel gelost hat oder, und das ist wunderbar. Das, ich finde es jetzt für mich als Podcaster noch relativ teuer, also so preislich ist es an der oberen Grenze. Aber ich habe dann gefunden, das zahle ich jetzt einfach, weil ich den Dienst so lässig
finde. Was zahlst jetzt du?
Ich zahle den Mittlerdienst, wo irgendwie glaube ich 30 Euro oder so kostet, aber will ich
30 also Euro pro
Jahr.
Ah, pro Jahr.
Aber will ich dann irgendwann mal, es ist ja dann so die Menge, also die Länge, die du kannst rein tun, ist dann beschränkt und mit Podcasts kommst du natürlich immer weiter und irgendwann mal würde ich den dann sprengen und dann muss ich mehr Geld ausgeben. Aber ist mir dann
wahrscheinlich. Aber wenn du noch würdest jetzt einen Hoster rechnen, wo du auch noch vielleicht 5, 6 Franken müsstest zahlen im Monat für den Speicherplatz, dann könnte schon noch gut wegkommen.
Ja, also es ist mehr von dem Preismodell, ist es mehr auf Musik ausgelehnt, wo natürlich wo du nicht so die lange
Zeit brauchst. Vielleicht müssen sich das noch überlegen, wenn sie ins Podcast in gehen.
Genau, also es wäre ein Podcast-Preis, wo dann vielleicht nicht ganz die gleiche Qualität überkommst. Am Schluss wäre auch gleich, aber das wäre sinnvoll, ja.
Ja.
Genau.
Ja, bei mir ist jetzt Prismatic, heisst der Dienst. Ich glaube, es gibt eine iPhone-App, das bin ich nicht ganz sicher, es gibt auf jeden Fall eine Website. Was dort darum geht, es ist so ein Dienst, der eigentlich News für mich auswählt. Ich kann sagen, mich interessieren die und die Themen und sie präsentieren mir News zu diesen Themen. Und ich bin je länger mehr auf der Suche nach so Dienst, wo mir irgendwie passend die News bringen, die mich interessieren. Weil ich habe seit lang immer einen Google Reader irgendwie so eine lange Liste von News abgearbeitet und gemerkt, so 80% von diesen Einträgen interessieren mich nicht. Und ich möchte eigentlich nur die haben, die mich am meisten interessieren. Und im Moment kann ich eigentlich sagen, so mit Hacker News lesen und Prismatic komme ich eigentlich schon fast alles mit.
Die ist dann so intelligent, dass die dann aus dieser Flut das besser auslässt.
Ich finde es wirklich erstaunlich gut. Also es ist mir bis jetzt auf jeden Fall noch kein Dienst begegnet, der das ähnlich gut macht wie Prismatic. Es ist irgendwie unter getprismatic.com erreichbar.
Gut, dann haben wir noch den Markus.
Ja, ich habe wieder so einen Kartendienst. Und zwar alle, die über 30 sind, die Google Map Designs anzuschauen, die sollten sich mal maps.damen.com anschauen. Das ist so eine Designbude, die haben eigentlich neue Kartentiles gemacht. Also Tiles sind so die kleinen Bilder, die eigentlich geladen werden. Also wenn du in eine Google Map reinzoomst, dann müssen ja immer Bilder nachgeladen werden. Mhm. Und das Damen, die Designerbude, die hat ein paar alternative Teils gemacht und da gibt es eine, das ist so schwarz-weiß praktisch noch gehalten, sehr schön, da gibt es noch so Abstufungen, die kannst du einstellen und eine, die aussieht wie Wasserfarbe und so, das ist sehr cool. Du kannst bei denen auf die Webseite und eine Art eingeben, dann suchst du so wie bei Google Maps, darunter liegt eigentlich auch Google Maps, das ist nur so wie eine Oberfläche, die drüber geladen wird. Und du kannst dann das auch einbinden irgendwo. Also gerade für Leute, die irgendwie Webseiten machen, ist das viel attraktiver als die alten, langsam gesehenen Google Maps. Und es ist auch recht cool, dass die das relativ offen machen. Du musst eigentlich nur Namensnennung machen, kannst aber die Karte in allen möglichen Variationen brauchen. Interessant wird es dann, wenn du Google Maps API nutzt, also die Schnittstelle, die Google Maps bietet, dann kannst du das dort noch noch tiefer einbinden und so weiter. Das ist sehr cool gemacht.
Ist auch gut, eben, wenn einem ja wirklich der Look verleidet ist.
Genau.
Man kann es dann auch am Stil von einer Webseite anpassen.
Ja, bedingt. Es gibt auch die paar Vorlagen, die sie haben. Ja. Und es gibt ein paar so Schalter, wo du quasi kannst lieber grauen Hintergrund oder weiß oder schwarzen kannst wählen und so weiter. Aber es ist dann nicht endlos. Oder?
Ja. Wahrscheinlich geht es jetzt ein Jahr. Das ist der, den du vorher schon mal erwähnt hast.
Das ist eine Software zum Bilder machen. Eigentlich. Das ist wirklich ein Dienst, den du kannst einbinden auf Webseiten und so. Wahrscheinlich geht es jetzt ein Jahr und dann verleihen die uns denen ihre Karten auch, aber das ist halt
Es gibt so einen ähnlichen Dienst für OpenStreetMap. Ich weiss jetzt nicht gerade, wen er heisst.
Ausdamen. Also du
das ist der gleiche.
OpenStreetMap, Bing Maps, Google Maps, kannst alles. Das sind irgendwie vier so Kartendienste, wo du kannst einbinden kannst. Und es ist wirklich relativ simpel. Also wenn du ein bisschen JavaScript kannst, dann kannst du die vier Ziele reintöckeln und dann kannst du das einbinden.
Nein, dann muss ich dir recht geben, weil die OpenStreetMaps, die sehen ja eigentlich per se auch recht tröge aus. Mhm. Aber dann, wenn du auf einmal eine in schön siehst, dann ist da meistens der Dienst dahinter, zum Beispiel, glaube ich, Foursquare.
Das kann sein, ja. Sie haben, glaube ich, Bing Maps beraten im neuen Design, das dann Bing Maps jetzt braucht. Da sind sie, glaube ich, Berater gewesen. Wirklich recht hübsch. Also Stamen, S-T-A-M-E-N.
Gut, ich glaube, ich kann niemanden vergessen. Wo es Licht gibt, gibt es natürlich auch Schatten. Wir kommen zu den Webflops, Andi.
Wir alle haben uns ja mittlerweile daran gewöhnt, wir alle nutzen irgendwelche Cloud-Dienste, wir speichern unsere Dokumente in einer Dropbox, wir tun, was weiß ich, Einstellungen synchronisieren über Cloud-Dienste. Finde ich wunderbar. Jetzt gibt es eine Firma, die mit ihrer neuesten Version von ihrem Betriebssystem, Version 10.8, ihren Cloud-Dienst integriert hat ins System. Das heisst, ich kann jetzt gewisse Einstellungen synchronisieren, ich kann meine Dokumente in dieser Cloud ablegen. Und ich meine, wenn ihr jetzt fragt, warum kommt das unter Flop? Die Integration ist so miserabel gelöst. Also einerseits, ich muss, bis jetzt sind es glaube nur Apple-Anwendungen, die Dokumente in der iCloud speichern können. Ein Office-Dokument kann ich nicht dort drin ablegen. Ich kann auch nicht irgendwie über den Finder, glaube ich, gescheit auf die Dokumente zugreifen. Also das ist sehr verschlossen. Noch schlimmer wird es, wenn ich den Dienst jetzt mal auf einem anderen Computer mit einem anderen Betriebssystem nutzen will. Sofern das Betriebssystem Windows heisst und ich mit Outlook arbeite, habe ich vielleicht noch gewisse Chancen. Bilder kann man auch noch holen lassen, aber passt wunderbar zusammen auch zu der hervorragenden Performance und Stabilität von dem Dienst. Die ist zwar ein bisschen besser geworden, aber es zeigt für mich einfach, dass Apple, wenn es so um Projekt so im Enterprise-Bereich geht, nicht immer eine glückliche Hand hat. Und ich glaube, dort muss Apple ziemlich stark nachbessern, weil das könnte sein, dass dort früher oder später ein Problem bekommen.
Ja, man sagt ja, also ich habe das letzte Mal gelesen von einem Analyst, der gesagt hat, Apple hat das Problem, weil Google schneller gute Designer eingestellt hat als Apple gute Ingenieure, um eben genau so eine ganze Infrastruktur im Hintergrund zusammenstellen. Darum hat er jetzt gefunden, wird Apple ein kleines Problem haben gegenüber anderen Konkurrenten.
Ja, also die iCloud-Integration kann ich dir recht geben, die ist bizarr. Also das ist irgendwie, das ist, glaube ich, das Gegenteil von praktisch.
Es ist eigentlich noch der Dark Cloud. Man sieht gar nicht, was wirklich passiert. Das ist auch nicht nachvollziehbar.
Also eine gute Form, um Daten zu vernichten, weil wenn sie mal dort drin sind, findest du es nie mehr. Kevin!
Ich habe seit 3 Monaten ein iPhone und ich tue recht viel fotografieren eigentlich. Und alle, die ich frage, so, welchen Dienst nutzt man, sagen mir alle, man muss Instagram nutzen. Und der Dienst ist ja eigentlich ein Kochbuch ohne Text. Es tut ja, jeder tut nur Futter fotografieren.
Das stimmt,
und
da musst du aber noch 1-2 Leute befreunden, die so soft-erotische Fotos machen und dann geht's.
Ich habe keine Freunde
in dem Fall. Essen und
Kotzen.
Ich finde es einen ganz schlimmen Dienst. Ich finde es eine Katastrophe. Also jeder, der irgendwie... Also es sinkt so, wenn mir irgendjemand, der wirklich viel fotografiert, und dann nutze ich das, dann sinkt er in meiner Gunst massiv. Also ich finde es wirklich ganz schlimm.
Oh, ich brauche das nie.
Wirklich?
Zum Glück kennst du mich nicht als Fotograf.
Schlimmer Dienst, nicht mein Freund, darum Flop.
Ja, meine ist auch, lustigerweise. Ist auch Instagram. Und zwar ist es so gewesen, das war ja lange nur auf iOS gewesen, und dann ist das vor ein paar Monaten auf Android rausgekommen. Und dann hat es zuerst mal die ganze Tirade gegeben von all den iPhone-Usern, die gefunden haben, jetzt geht der
Apple-Tinder.
Jetzt
haben sie den Pöbel da.
das habe ich schon mal ganz komisch gefunden. Und nicht, weil ich, also ich finde die Android-User, was andere machen, genau gleich blöd. Ich habe einfach ganz komische Atmosphäre gefunden, wie das dort abgegangen ist. Dann ist er gerade ein paar Wochen drauf von Facebook gekauft worden. Und ich habe das mal installiert und mal angefangen und dann schnell habe ich die Alte gekriegt und gefunden.
Blöd.
Nein,
ich muss ihn jetzt vielleicht doch noch Bier ein bisschen verteidigen. Ich glaube, er ist wirklich auch in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen den Berg abgegangen. Als ich damit losgelegt habe, habe ich im Schnitt...
Hast du nur zu viel Erotik gehabt?
Nein, das ist dann erst später dazugekommen. Mit zunehmendem Alter muss ich also ein bisschen für den Kreislauf tun. Nein, es ist mehr... ja. Also am Anfang hat es mich wirklich gedunkt, hast du so kreative Fotografie gesehen, also im Rahmen von dieser Instagram-Möglichkeiten. Und heute hast du wirklich wahnsinnig viel beliebt. Es nutzt sich wahrscheinlich auch einfach ab. Instagram ist so etwas, wo
ja, man hat's gesehen.
Lustig ist für die Zeit und dann ist es durch und jetzt wäre es wahrscheinlich durch.
Mhm.
Ich habe lustigerweise Instagram erst vor etwa 3 Wochen entdeckt. Also ich habe es vorher auch schon angeschaut und deswegen fand ich, ja, okay, die Lomo-Filter ist schön und recht, das hat man doch schon lange gesehen. Und aber erst letzte bin ich irgendwie durch einen Artikel, der sich so auseinandergesetzt hat, was bedeutet das für Pressefotografie, Instagram und so. Dort hat es ein paar Links auf einzelne Instagrammer, die relativ populär sind. Und ich folge jetzt eigentlich denen 3 plus einem Journalist, der irgendwo in Afghanistan rumreist und selber dann eigentlich keine Bilder hochladen auf Instagram. Weil ich irgendwie finde, ja, es gibt schon genug Katzenbilder im Internet. Und ich finde es aber cool, denen Leuten zu folgen, weil sie wirklich irgendwie eine Idee haben, was sie fotografieren. Und vielleicht ja, muss man es auch mal anders nutzen oder vielleicht die Timeline mal ausmischen oder so. Dann macht es vielleicht wieder Spass.
Also als bekennender Essensfotografierer mit Instagram, nicht nur, aber auch, muss ich sagen...
Das ist mir wieder richtig, dass du gehörst in
der also Timeline vom folgt mir bitte ja nicht, zumindest nicht mit leerem Magen. Ich koche auch noch sehr gut, muss ich auch sagen. Also,
das ist ja vielleicht das Problem. Okay. Vielleicht könnte ich einfach nicht kochen, was du da in deiner Timeline hast.
Ich habe die Motivation nie verstanden, das Essen fotografieren mit dem Handy. Ich finde es mega cool, wenn man...
Also Essensfotografie ist etwas Schwieriges.
Das ist mega schwierig. Darum mit dem Handy, das finde ich schwierig.
Also, wenn du dann so einen braunen Filter drüber laufen lässt, dass der Salat
aussieht, wenn er schon... Und dann komme ich wieder nicht
raus. Aber
ja, das kann jetzt der Andi vielleicht klären.
Also, klär das. Ich meine... Der grosse Geheimtipp, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten soll, bei Essensfotografie mit einem iPhone oder so, sind natürlich die ganzen Unschärfefilter.
Kevin wird grün im
Gesicht. Das ist schon alles gut.
Nicht wegen dem Essen. Aber ich finde, von der Nutzung her, ich meine, es ist für mich ein klassisches Beispiel, irgendeine Social-Media-Plattform und kannst mal davon ausgehen, auf den meisten ist 80%, kannst eigentlich spülen, ist irgendwie... Also im Sinne von, spricht einem nicht an.
Mhm.
Aber es ist, ich finde von der Benutzung her, es ist, ich habe zum Beispiel immer das Problem, wenn ich die Webadresse von einem Foto von mir herausfinden will, wenn ich das mache. Vielleicht bin ich einfach zu blöd. Oder wenn ich ein Foto mal nicht hochladen will.
Das geht nicht.
Das geht nicht, dass ich muss alles veröffentlichen, ob ich will oder nicht.
Okay, es gibt neu ein Browser... Das Browser-Interface zu
Instagram. Ja, und du kannst einfach Instagram AM/ deinen Benutzernamen, dann kommen deine Fotos jetzt im Web.
Aber du kannst nichts machen darauf, du kannst es einfach anschauen.
Ich glaube, vielleicht kannst du es nochmal scheren oder so.
Dann könntest du jetzt die 3 Leute einfach dort im Browser anschauen.
Zum Beispiel. Aber ich schaue dir so ein bisschen im Zug an, so ein bisschen als morgendliche, irgendwie, statt Lektüre, Lugtüre.
Also ich finde es gut, wenn ich Velo fahre und etwas sehe, aber ich gebe euch recht. Haben wir deinen, das ist in dem Fall der Moment, dein, dann kommen wir zum Markus.
Ich habe da wirklich keinen, weil es liegt glaube ich daran, dass Web-Applikationen, die man nicht gut findet, dass die einfach ziemlich schnell im Limbo landen, man vergisst sie, dass man sie jemals ausprobiert hat. Also, ja. Ich habe auch irgendwie nichts, wo ich das Gefühl habe, das ist viel schlechter geworden.
Du bist zu wenig masochistisch. Ich habe aber eine masochistische Ader. Ich brauche einen Dienst immer noch, den ich jetzt als Webflop würde titulieren, nämlich Twitter. Das sind ja so die die Leute bei Twitter, ich würde die so ein bisschen als API-Nazis bezeichnen, das sind ja die, die tun jetzt so eine rigide Kontrolle die ausüben. Also sie wollen jetzt, glaube ich, die Idee dahinter ist, dass sie ihren Dienst jetzt wollen finanzieren, sie wollen Kohle scheffeln damit. Und darum sagen sie jetzt, was man darf und vor allem, was man alles nicht mehr darf. Und andere Unternehmen, die quasi ihren Windschatten sie auch unterstützt haben, sie gross gemacht haben, also all die App-Entwickler, die sind jetzt so ein bisschen die Glackmeierten, weil die, es gibt jetzt so ein Limit, wie viele User das man darf haben als App-Entwickler. Also es ist völlig Tokens, ja, das ist technisch, manchmal braucht es sogar mehr als ein Token pro User. Also es gibt überhaupt keinen Anreiz mehr, die Apps weiterzuentwickeln. Und unter anderem brauche ich natürlich den Twitter, weil es tolle Apps gibt. Also das, wie heisst das, Tweetbot, den ich brauche, das ist viel besser als Twitter selber. Und wenn ich es nur über die Webseite brauche, würde ich es nur halb so viel brauchen. Und das ist völlig daneben. Und ich finde das schade und jetzt sieht es aber so aus, als ob die Plattform in Grund und Boden geritten würde werden und es gibt aber noch nicht wirklich eine Alternative. Das App.net könnte jetzt vielleicht dazu werden, aber im Moment ist es noch nicht so weit.
Ja, wobei, also ich glaube, das Grund geritten wird es eh nicht, weil ich glaube, Twitter ist jetzt aus dem Stadium raus, wo wir es brauchen. Also es ist jetzt ja wie so in der breiten Masse angekommen und dort benutzen es wahrscheinlich 80% oder 90% der Leute benutzen es entweder im Browser über twitter.com oder über die Twitter-App, die halt ausgeliefert wird. Und
yeah,
die merken nichts von dem. Und ich glaube, der Dienst entwickelt sich halt dann so mehr halt in die Richtung. Also, dass der eine eigentlich, ich glaube, das wird weiter bestehen. Ich glaube, es ist vor allem, also ich finde es auch schlimm, für die Entwickler finde ich es extrem mühsam, wo jetzt Herzblut und Geld eingesteckt haben, die jetzt eigentlich vor den Kopf gestoßen sind.
Ja.
Das ist halt ein gewisses Risiko, das du in dem Sinn halt leider hast.
Also ich hätte viel lieber gehabt, wenn sie ein Freemium-Modell zum Beispiel zum eures Geld anzukommen. Ich würde etwas zahlen dafür. Ich habe jetzt für das App.net $50 gezahlt. Also das hätte ich sofort gemacht und es wäre viel die sauberere Lösung gewesen. Und ja, und jetzt musst du einfach noch draufbleiben, weil so zum dich verbreiten brauchst du es ja immer noch, und, aber...
Ja, was ich halt spannend finde an dem App.net, ist nicht nur das Twitter-like-Funktionalität, die es jetzt im Moment hat, sondern was eben das dann kann für Möglichkeiten eröffnen, also, für die Entwickler.
Das, oder? Ist eigentlich eine generische Plattform.
Genau, das ist ihr Ziel. Oder?
Für Social Media.
Sie sind eigentlich der Draht.
Ja.
Sie bieten ihr das Backend an für einen Entwickler, um so Messages umeinander zu schicken, auf irgendeine Art.
Ja, also all das Benutzerverwaltung und sich followen und so ist da schon drin und du kannst irgendetwas oben drauf bauen. Genau. Und das ist wahnsinnig spannend, aber so richtig zündet hat es jetzt
noch nicht. Das muss auch noch nicht zünden. Das ist im Moment noch, ich meine, Twitter hat am Anfang auch nicht gezündet. Und Twitter hat genau so, wie jetzt App.net dran ist, nämlich mit etwa den Leuten, die jetzt auch wahrscheinlich wieder dort sind bei App.net, hat Twitter angefangen gross zu werden und man hat Hashtags erfunden, man hat Retweets erfunden. Das haben ja nicht sie selber
gemacht, sondern das sind Entwickler gewesen
und die Leute, die das gebraucht haben.
Benutzer erfunden.
Und das wird bei App.net, also App.net wird Erfolg haben, wenn sie dann anfangen, zum Beispiel, wenn es Applikationen gibt, wo, sagen wir, blöd gesagt, also du könntest ein WhatsApp machen.
Ja.
Auf App.net-Basis. Und dann, wenn sie irgendeine Variante finden, wie sie einfach den Leuten können, einen Account, also dass du kannst in einer App einen Account machen, du zahlst dieser App $2 und hast automatisch die Beitragsgebühren für App.net gezahlt und dann kann das meiner Meinung nach sehr gut funktionieren. Das Problem ist einfach, wenn du nur musst hinten dran einen Dienst zahlen, wo du nicht rauskommst, was der genau macht und dann noch die App kaufen, dann funktioniert es nicht.
Dann wird es schwierig, ja. Also ich sehe, du bist da optimistisch und ich hoffe, du hast recht. Also dann kann man ja vielleicht Twitter einfach so nebenbei noch brauchen oder irgendeinen Feed von einem anderen Dienst in das Twitter umleiten und dann funktioniert das wunderbar. Genau.
Und schon potenziellen Aufsteiger fürs nächste Jahr, oder?
Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob es schon nächstes Jahr ist oder halt übernächstes Jahr. Ich denke, also sie nehmen sich, glaube ich, auch bewusst Zeit. Also ich glaube, ihr Ziel ist nicht, also wenn man so, der Dalton, der hat ja den Gründer von App.net oder einer der Gründer,
ja,
hält jetzt ja einen Podcast raus, wöchentlich, glaube ich.
den höre ich nicht, aber...
Das war jetzt das zweite Mal. Und dort erzählt er dir halt auch, was ist die ganze Idee dahinter und was passiert im Moment auf der Plattform. Also er hat das ganze Private Messaging erklärt und so. Und man versteht so eben, man will gar nicht so schnell wachsen. Also man nimmt sich Zeit und dann die 20'000 Leute, das langt schon mal im Moment.
Mhm. Ja, ist doch gut. Und Podcast war ein gutes Stichwort, weil wir kommen zu der Kategorie digitale Inhalte. Das könnte ein Podcast sein, muss aber nicht. Das könnte einfach irgendetwas sein, das man in digitaler Form konsumiert. Andi, hast du da etwas?
Ich habe etwas. Ich habe vielleicht die Kategorie auch wieder ein bisschen erweitert, weil es ist bei mir nicht das Konsumieren, sondern eigentlich das Gegenteil. Ich merke, ich habe jetzt zwei Projekte miterlebt, die sich über Crowdfunding finanziert haben. Und ich muss sagen, ich finde das sehr eine tolle Idee, dass man die Leute aufruft, hey, unterstützt uns, spendet uns. Es sind nicht kommerzielle Projekte, jetzt die ich jetzt näher kenne. Und wahrscheinlich die meisten sind nicht kommerziell. Außer vielleicht jetzt gerade Amanda Palmer, die da irgendwie eine Millionärin sozusagen geworden ist. In der Schweiz gibt es zwei Plattformen wie makeit.ch und 100-days.net. Vielleicht gibt es auch noch mehr, die kenne ich einfach nicht. Ich finde das sehr eine sympathische Anwendung vom Prinzip Internet, wo man eben die Möglichkeit hat, mehrere Leute zusammenzuholen und die einem dann auch unterstützen.
Hm. Kann man nicht widersprechen.
Nein.
Kevin?
Bei mir sind so die Webtops eigentlich so all die netten Blogger, die es dort draussen gibt. Ich bin halt wirklich so ein Blog-Fan. Und ich finde es mega cool, dass man halt wirklich so die Möglichkeit hat, als Privatperson, wenn ich irgendein Thema ein bisschen Ahnung habe, kann ich einen Blog starten. Und ich glaube, es wird extrem viel guten Output generiert durch das, weil eben teilweise das Fachwissen so ein bisschen wegfällt. Und wirklich so die Sicht vom Anwender herkommt. So, was bedrückt mich, was finde ich schlecht. Und es gibt wahnsinnig viele Gute, die so entstehen und am Entstehen sind, die ich recht cool finde. Das ist so mein Top. Drum eben, ich bin so ein Reader, Blog, immer das Gleiche. Ja, das ist so mein Ding.
Ich habe gedacht, um dir mal noch, ich bringe jetzt mal einen Podcast.
Oh, juhu, endlich sind meine Gebete erhört worden.
Also einer von meinen Lieblingspodcasts im Moment ist so In Beta, heisst der. Mhm. Das ist auf der Plattform oder läuft unter 5x5. Also das ist so, wie sagt man dem? Herausgeber.
Ein Podcast-Network,
ja,
kann man
ja,
glaube ich sagen.
Und es ist mit der Gina Tripponi, die ich eh super finde. Und
die ist da auch ein bisschen,
Ich finde wirklich, die macht, also sie redet super Sachen. Sie hat wirklich, sie weiss, was sie redet, sie programmiert selber.
Ist aber nicht die, die mal ausgewiesen worden ist aus den USA?
Glaube ich nicht, wüsste ich nicht. Also sie ist keine Mutter geworden, sie ist ja lesbisch, bekennende Lesbe seit schon langer Zeit. Und Mutter geworden, aber ich glaube nicht, also ausgewiesen wüsste ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich finde, sie hat bereits Know-how und redet nicht so seich wie manche andere Podcasts.
Ja.
Und Kevin Bird ist auch gut. Ja.
Ja, ich wollte zuerst bei den digitalen Inhalten, top, habe ich sagen, Gangnam Style. Und so, ich habe das Video wirklich auch lustig gefunden, das erste Mal und so. Und natürlich, irgendwann lässt sich das ab. Aber was es quasi ausgelöst hat, ist einfach gewaltig. Also, das ist quasi so ein das Phänomen. Das Meme ist einfach krass, wenn man irgendwie auf YouTube schaut, gibt es, glaube ich, mittlerweile mehr Gangnam-Style-Videos als Katzen-Videos.
Das Originalvideo ist jetzt, glaube ich, kürzlich das populärste
Video. Guinness Buch der Rekorde.
Genau. 800 Millionen, oder wie viel?
Krass.
Also mehr als es gibt.
Ich habe dann aber gefunden, ich würde mir eigentlich doch etwas noch Besseres einfallen lassen für Top-Digital-Inhalt. Und für mich ist das ja der Live-Ticker. Und zwar ist das so ein Live-Ticker, was man so bei Nachrichtenportalen zum Beispiel sieht, wo halt irgendetwas kommentiert wird und aktualisiert wird. Das hat es irgendwie angefangen vor 2-3 Jahren, so haben sie mit dem so richtig gestartet. Und am Anfang habe ich die meisten recht schlecht gefunden, die man hat können lesen. Und mittlerweile hat sich das so ein bisschen entwickelt und es gibt wirklich ein paar recht gute Live-Ticker. Zum Beispiel bei einem Länderspiel, wo England spielt, auf dem Guardian, den Live-Ticker zu lesen, ist sehr amüsant. Selbst als nicht Fußballfan wie ich, findet man das sehr lustig. Mhm. Oder aus 20 Minuten hat da die
bizarre aus dem Weltall-Gumpi-Aktion von Felix Baumgartner wirklich sehr lustig begleiten kann und habe irgendwie gefunden, so muss eigentlich Live-Ticker sein, eben nicht neutral, einfach nur Infos vermitteln, sondern der tickert hinten dran, den soll man auch als Person wahrnehmen und der soll quasi seinen Schnabel eigentlich können lesen, oder wie der so redet und wie der denkt. Und dann macht es einen Live-Ticker auch Spass. Also natürlich kann man so bei Krieg in Syrien vielleicht eben, das nicht ganz so
traumatisiert machen, worden vom Tsunami in Japan, wo dann dort irgendwie so der Weltuntergang live tickert worden ist. Und das hat es mir ein bisschen verdorben. Aber ich verstehe deine Argumentation, ja.
Ja, ich glaube, die Nachrichtenportale, die lernen auch noch ein bisschen, wie man damit wirklich umgehen kann. Und ich denke, so bei den Breaking News, wo irgendwie eben Tsunamis oder Hurricanes und so unterwegs sind, dort wird es das sicher nach wie vor geben. Und dort ist vielleicht auch gut, dass man quasi mal schnell reingeht und sieht, aha, was ist jetzt gerade? Sind wir schon in New York? Das ist die eine Funktion, aber die andere finde ich eben wirklich, es gibt so, es ist wirklich so ein neuer Inhalt geworden auf diesen Plattformen. Das finde ich cool.
Ja, es hat, für mich hat es dafür und wieder manchmal, wenn für mich nicht ganz klar ist, dass es ein Live-Ticker ist und ich gehe auf eine Meldung oder irgendwie online auf dem Tagi oder auf der NZZ und dann finde ich plötzlich, dass es ein Live-Ticker ist, dann nervt es mich, weil dann hast du dann eine so ellenlange Seite, wenn du den nicht von Anfang an mitverfolgst.
Ja.
Und eigentlich willst du nur schnell wissen, was und was geht es, also was ist so, was sind die Facts. Und um die dann aus dem Live-Ticker rauszulesen, das ist eigentlich so
ein bisschen unmöglich. Ja, ist aber vielleicht auch ein formales Problem, dass man die einfach schlecht aufbereitet.
Ja, nein, für mich ist dann, wenn es Live-Ticker ist, okay, Live-Ticker, aber wenn ich das Gefühl habe, es ist eine Meldung und ich klicke da drauf und es kommt für mich ein Live-Ticker, dann finde ich es mühsam. Weil ich würd, dann würde ich einfach die Meldung haben oder so. Das ist so.
Ja, gut. Bin ich dran? Schon, oder? Ja. Also, ich habe zwei Podcasts. Der eine ist sind eigentlich beides Deutsche. Der eine heisst Medienkuh.de, also Kuh wie Kuh, die auf der Weide steht, ist der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Es geht um elektronische Medien. Gemacht wird er von Kevin Körber, Medien-Junkie. Der hat auch, glaube ich, eine Karriere beim Radio, öffentlich-rechtlich und privat, allenfalls auch beim Fernsehen und der andere ist der Dominik Hammes. Der ist Fernseh-Junkie und Online-Redakteur und ist einfach amüsant, sehr unterhaltsam und man hört alles über die Fernsehsendungen, wo man dann nicht mehr schauen muss. Das ist, und man weiss wieder Bescheid, was alles so läuft. Und ich muss sagen, ich finde das so, die Meta-Ebene vom Fernsehen finde ich längst eigentlich fast interessanter als das Fernsehen selber. Das ist noch lustig, aber es ist einfach so. Und der andere heisst Skeptisch. Ich finde man auf skeptiker.ch. Das ist der Verein Skeptiker Schweiz. Das sind die, die das kritische Denken pflegen. Und dort bin ich seit kurzem, muss man vielleicht noch sagen, als Disclaimer, da bin ich seit kurzem Mitglied. Ich bin Skeptiker und dort hat es, aber eben schön, man kann dort hören über Charlatan und hat ein schönes Interview.
Hast du jetzt einen Titel bekommen? Ist ein Doktor Skeptiker oder so?
Nein, ich bin einfach nur Skeptiker.
Nur Skeptiker.
Freiwillig. Und
undiplomiert,
genau.
Kann man das eintragen unter Religionszugehörigkeit?
Genau, könnte man also absolut. Technisch ist er nicht immer ganz auf der Höhe jetzt von der Soundqualität, aber trotzdem, man kann den hören.
Was mein Problem mit Podcasts generell ist, ich weiss gar nicht, wenn ich die alle hören soll.
Du pendelst nicht.
Ich pendle nicht.
Das ist ein Punkt.
Aber du machst Hausarbeit.
Das ist auch.
Du kochst.
Du kochst. Beim Kochen kann man auch gut Podcasts
hören. Ja, da bin ich mehr, da bin ich absorbiert durch andere.
Aber ja, du konzentrierst dich wahrscheinlich auf «Drum kochst du auch gut».
«Drum kochst du, du hast es auch noch schön anrichten».
«Drum schneide ich mir auch nicht in die Finger, oder?»
«Ja gut, das mache ich manchmal.»
«Machst du nachher ein Foto?»
«Abtrennen.»
«Aber nur mit Fingerbeeren.»
«Natürlich, nur mit Filter.»
«Wenn man die schon hat, dann muss man die auch nutzen.»
«Genau.»
«Ja, Lomo-Filter sieht Blut nicht so schlimm aus, wahrscheinlich.»
«Naja.» «Ja, das kannst du eine Miniaturansicht machen, dann sieht es aus, wie wenn es ein ganz kleiner Finger wäre, wo abgeschnitten worden wäre. Also, kommen wir noch zu den Flops, Digital-Inhalt-Flop. Andi, hast du dort etwas?
Ich habe dort etwas. Es ist etwas, das wahrscheinlich wir alle da und auch alle, die zuhören, kennen. man will ein Video anschauen auf YouTube, ein Musikvideo, und dann heisst es, sorry, Plattenfirma sowieso hat dieses Video aus urheberrechtlichen Gründen in ihrem Land gesperrt. Tut uns leid. Ja, es ist unbestrittenmassen, gibt es Leute, die Videos hochladen und irgendwelche Songs dazu nehmen, die sich nicht um Urheberrecht kümmern. Ja, ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad, was bei mir aufhört ist. Ich gehe auf die Website von einer Band. Es gibt zum Beispiel eine Band, die heißt Røyksopp. Das ist eine norwegische Techno-Pop-Wave-Kombo. Also es sind eigentlich nur zwei. Die haben ein Video auf ihren YouTube-Kanal gestellt. Und wenn ich das anschaue, ist das gesperrt. Ja. Und das zeigt für mich einfach die Absurdität von diesen paranoiden Plattenfirmen, die zwar einerseits zu Recht wollen, dass ein Pfeil nicht davor schwimmt, aber andererseits, es zeigt einfach, so automatisiert geht es nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe auf zwei Videos, die ich hochgeladen habe, wo ich urheberrechtsfreie Aufnahmen verwendet habe, jetzt so Warnhinweise bekommen von YouTube, dass ich da möglicherweise urheberrechtsgeschützte Songs verwendet habe, ein Stück sowieso. Ich weiß schon gar nicht, wie die heissen, die ich dort verwendet habe. Also das finde ich, das ist so ein Vorgeschmack, wenn es so weitergeht mit der Kontrolle und der Zensur, wo da einfach unbesehen von irgendwelchen gesetzlichen Regelungen in Ländern, abgesehen von dem, einfach so rein auf einer technischen Ebene, quasi Technik Gesetz ersetzt im Internet. Ich glaube, dann kann ich auch meinen Internetzug noch langsam wieder künden. Also es ist so ein bisschen quasi das Gegenteil von HTML5.
Ja. Kann ich dir nur zustimmen. Ich habe auch immer Angst, dass meine Videos wieder abgenommen werden, obwohl da irgendwie, was weiß ich was, Creative Commons Musik drauf ist oder so. Aber das ist so ein Damoklesschwert, das stimmt schon.
Es hat letztens eine Weiterentwicklung gegeben von dieser Absurdität, dass nämlich ein Twitter-User hat müssen, irgendwie eine Erklärung, also hat müssen einen Tweet entfernen, oder er ist entfernt worden von Twitter, und er hat müssen eine Erklärung irgendwie, Twitter hat ihm dann irgendwie ein Formular geschickt, er musste die Erklärung unterschreiben, dass er da sich bewusst sei, dass er da Urheberrechtsverletzungen gemacht hat. Und zwar hat er in diesem Tweet einen Link gehabt, auf ein Bild oder so, was aber gar nicht irgendwie von ihm gehostet gewesen wäre oder so, aber irgendjemand hat das Bild halt zweckentfremdet oder urheberrechtlich nicht wirklich abgegolten und hat das twittert. Und Twitter hat ihn dann darauf aufmerksam gemacht, dass er da Urheberrecht verletzt. Also so eine neue Entwicklung, die besonders absurd ist und die man wahrscheinlich auch noch ein paar Mal wird sehen. Es geht auch in die Richtung. Die haben ja das nicht von Hand rausgesucht, das Bild, sondern da ist irgendwo eine Maschine dahinter, die das sucht.
Da habe ich jetzt letztens irgendwie Podcast, ich bin jetzt alternativlos gewesen, oder wir müssen reden, haben selber das geredet, oder nochmal ein anderer, vielleicht ist es nochmal ein anderer gewesen. Vielleicht irgendwie vom Britlauf einen, wo sie eben genau über das geredet haben, dass es zum Teil Agenturen gibt, die einfach schauen, zum Beispiel, wenn ihr ein Bild so ein bisschen viral wird auf dem Internet, also sich anfängt zu verbreiten, dann kaufen die bei dem Fotograf die Rechte ein, also erst im Nachhinein, wenn sie merken, das geht ab. Und dann lassen sie einfach mal wie blind die Mahnungen raus, oder? Und es ist halt auch schwierig für, also nur schon für uns sowieso, also für Leute, die das technisch überhaupt nicht verstehen sowieso, und für uns auch, zum entscheiden, ist jetzt das Bild, darf ich jetzt hier linken oder nicht? Oder ist das irgendwie, also das kannst du gar nicht entscheiden, oder?
Ja, vor allem, wenn du ein Bild irgendwo runterlatschst und es dann brauchst für deinen Inhalt oder so, kann man sagen, okay, du hast es irgendwo hergeholt, hättest du können, ja. Eben, aber ja. Darauf linken ist ja. Quasi, ein Link zu verbieten, ist eigentlich Anti-Internet quasi. Das ist das Gegen-Internet, oder? Also,
dann kannst
du wirklich zumachen, weil es lebt von Links. Also,
wo dir, also muss man kein Verschwörungstheoretiker sein, aber da kannst du jegliche Leute außer Gefecht setzen. So
fast. Das machen ja ihr Zeitungen auch. Wenn ihr
mir
auch.
Zeitungen?
Also ich kann jetzt ein bisschen provokativ. Aber das Leistungsschutzrecht geht
ja in Richtung. Das Deutschland. Das in haben Schweiz wir in der aber Schweiz auch. Ja, hoffentlich
nicht. Redet jetzt auch davon. Also in der Medienwoche war ein Artikel.
Ja, Verleger sind ein Kapitel für sich, aber das Leistungsschutzrecht ist natürlich das Letzte. Es nützt ja niemandem, und, aber
ja, man das durchaus würde in die gleiche Richtung gehen, oder?
Flop bezeichnen. Ja, natürlich. Aber
ja. In dem Fall, wir sind noch
da. Ist das dein Flop?
Nein, nein. Also,
ist das zwar
der Kevin, ich habe noch keinen bis jetzt, stimmt. Ja, dann ist das mein Flop.
Ah ja, sehr gut.
ich habe keinen Flop. Mich regt viel zu viel auf, dass ich das nicht auf einen festlegen könnte. Aber ich enthalte mich da.
Ja, digital innerhalb Flop ist, glaube ich, der gleiche wie letztes Jahr. Video on Demand in der Schweiz. Ja, ich bringe jetzt das jedes Jahr, bis mal einen anständigen Service
beisteht. Das werden wir dem noch 10 Jahre hören. Musst du noch da etwas dazu sagen? Oder
das nein, das
kann man einfach das von letztes Jahr nochmal machen.
Ja. Aber Netflix ist on the way. He?
Ja, aber noch weit weg.
Also ja, das kann ich
aus der Schweiz so kannst du das nicht. Ja, ja, aber in der Schweiz kannst du ja das nicht, kannst kein Netflix brauchen. Quasi. Ja,
aber und alle, wir können es jetzt langsam. Wir haben ja in Dänemark so nur eine Adresse.
Ja, ja, über Proxys und so, aber ich würde ja auch zahlen dafür, ich bin ja bereit zu zahlen für Video on Demand, ich würde aber keinen Anstand machen, ich würde es einfach dort sehen, wo ich jetzt das gerade gesehen habe, aber ich zahle dafür, gleich viel wie ich für in der Videothek für eine DVD gezahlt hätte, wäre ich bereit zu zahlen, aber irgendwie würde man das gar nicht mehr verkaufen, ist doch absurd.
Nein, es ist wirklich, ich habe letztes Jahr auch mal wieder mal einen Tag investiert, um etwas zu finden und ich habe auch nichts gefunden, wo... Oh, das macht, auch die Serien zum Beispiel gibt es nicht.
Bei Pirate Bay hast du es gefunden, oder?
Ich glaube, Capcom hat jetzt gesagt, man könnte so Season Pass kaufen für Serien, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Also das kann sein, dass es dort jetzt gibt. Aber mein Flop geht also in die gleiche Richtung, das sind einfach Medien, Videomedien. Nämlich, ich habe letztens eine DVD gekauft, oder so eine Boxstaffel 5 von Futurama. Eigentlich, die Serie ist wirklich lustig, aber das... Die Experience von dem Konsum ist also das Hinterletzte. Das erste Mal eben 40 Stutz fürs. Ja, das gut, das kann das Medium nicht dafür, aber das finde ich schon auch mühsam, dass die immer musst einlegen und rausgrübeln. Dann weißt du nicht mehr, was du schon geschaut hast und was nicht. Also das ist auch mühsam. Aber 40 Stutz für 16 Folgen ist schon so ein bisschen teuer, finde ich. Und dann die Usability, dann leist die ein und dann kommt so ein schwarzer Balken und dort heisst es «Please change your player's menu settings to your native language». Dann findest du «Hä?» Und dann findest du «Geht's eigentlich noch?» Und dann hast irgendwie, ist mein Player dann bei der Sprache irgendwie auf neutral eingestellt gewesen und das hat mir nicht gepasst. Oder einfach, nimm einfach das, was halt kommt. Oder frag mich oder so. Und dann habe ich dort müssen Deutsch einstellen und erst dann ist es gegangen.
Und dann ist es auf Englisch gekommen?
Nein, dann, oder, ja, dann ist es auch nicht in der Sprache, die ich wählen kann. Aber das ist doch das Hinterletzte. Also, wer macht so einen Scheiß?
Und da kommt wahrscheinlich noch über Copyright.
Ja, aber es ist immer noch neutral.
Das finde ich Film, oder?
Das sowieso. Zuerst kommt immer noch der Clip, wo du gesagt hast, wenn du jetzt
FBI-Warning
ja,
und so.
Und sein Gefängnis. Ja,
es gibt so eine schöne Grafik, wo so der Ablauf zeigt, wenn man eine DVD kauft, was passiert.
Und dann gehst du
zwei Minuten. Und wenn man einen Film runterlässt.
2 Minuten, bis du überhaupt so kannst schauen.
Jedes so einzelne Bild, das kommt, das mit Menü hin muss, und dann kommt FBI-Warning, dann kommen noch 4 Trailer.
Die kannst du nicht wieder mal überspringen. Ja.
Und dann zahlt Abalatsch im also, Player in Film.
Ja. Nein, es ist viel angenehmer. Also die illegalen Angebote sind viel besser und darum ja, das ist auch kein Wunder. Das
ja, wie die Filmindustrie. Ihr seid einfach Deppen.
Ja, da ist du sich auch, warum da die das nicht selber schnallt. Das ist zum, also, ich habe keinen Fernseher, aber ich schaue trotzdem ab und zu gerne einen Film und ich zahle auch für den Film. Ich tue mir lange das manchmal auch mieten. Dann gehe ich irgendwie in iTunes Store und dann ist ein Film ist verfügbar in HD-Qualität auf Italienisch und Französisch.
Ich habe dort auch schon den falsch gemietet, ja.
Und was mache ich jetzt? Also ist klar, was ich mache, das sage ich jetzt da nicht.
Ein Sprachkurs.
Genau.
Ich glaube, Sie haben
das Problem mit der Konsequenz.
Was eben auch lustig ist, zum Teil hast du einen Film, den findest du im iTunes Store, nachher findest du ihn ja nicht mehr.
Ja,
weil das ist dann wieder. Das ist ja dann, glaube ich, wegen dieser Wertschätzung. Die haben so eine
Verwertungskette.
Die machen es zuerst im Kino,
ja,
dann hauen sie ihn raus auf DVD und in den iTunes und dann, um es nochmal im Fernsehen verkaufen, ziehen sie es wieder zurück aus dem iTunes Store, damit sie es wieder im Fernsehen verkaufen können.
Nein, es ist ein Skandal. Also es gibt keine Diskussion. Es müsste einfach jeder Film, den sie jemals gegeben hat.
Können wir nicht mal so einen, das wäre wirklich mal spannend, mal so jemanden so mal zum Interview einladen.
Was ich auch besonders dämlich finde, ist, dass man dann auf Ländergrenzen setzt. Eben so Netflix, alles Zeug. Oder? Es gibt super Angebote. Es gibt, du kannst in Deutschland Video on Demand, gibt es ja auch irgendwie 10 Anbieter. Unmöglich, zu, unmöglich zum in der Schweiz dann irgendwie an das anzukommen, außer mit Handständen und Proxy und Papierpapo. Ist doch dämlich. Du hast ein Internet und dann fängst du an, Grenzen aufzuziehen, damit das Material nicht kannst verklicken.
Das sind halt die alten marktwirtschaftlichen Theorien, dass du unterschiedliche Preissetzungen, Preisgestaltungen, verschiedene Märkte und so, und von dem wird man
jetzt auch nicht. Ja, aber dass wir von der Musikindustrie können lernen, die haben jetzt das irgendwie die letzten 10 Jahre das langsam geschnallt, dass wenn du irgendwie ein MP3 anbietest,
kannst du das mehr oder weniger kaufen. Zu wiederholen.
Und die Nächsten, die dort reintappen, sind der ganze E-Book-Sektor. Ja. Die sind schon jetzt dran, die gleichen Fehler zu machen wie
vorher. Und die Musikindustrie hat es, glaube ich, sogar gecheckt. Jetzt haben letztens haben gelesen, dass Google einen Vertrag gemacht hat mit so einer Plattenfirmenübergreifenden Organisation, die länderübergreifend Lizenzverträge abschließt. Sie haben 5 Millionen Songs können lizenzieren für ganz Europa. Und das ist schon natürlich ein neuer Schritt.
Das ist so der bedeutendste Schritt seit der Französischen Revolution. Ja, das ist so.
Gibt es das dann unter Google Play
Music
oder so?
Oder so, ja, ja. Also besitzt ja nichts, das ist erst gerade letzte Woche. Ist das mal. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Und das ist sehr sinnvoll, dass es das gibt.
Jetzt haben wir es aber nur für eine Woche, unseren grossen, epochalen, traditionsreichen Jahresrückblick mit Tops und Flops und Auf- und Absteiger aus der digitalen Welt geht noch ein bisschen weiter. In einer Woche hört ihr dann die zweite Runde mit unseren abschliessenden Fazits zu dem Jahr 2012. Wenn ihr Reaktionen zu dieser Sendung da habt, dann schreibt uns die auf digital@stadtfilter.ch. Braucht die Adressen auch für Reaktionen allgemeiner Natur und für Fragen zu Kummerbox Live. Wir sind gespannt. Jetzt dann gerade Talking All That Jazz. Ich verabschiede mich bis in einer Woche zum zweiten Teil vom Jahresrückblick. Mein Name ist Matthias Schüssler. Macht's gut, habt euch Sorge. Feiert, wie sich's für die digitale Bohème gehört. Wie das genau ist, überlade ich euch. Ciao miteinander.
Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.